Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag, guten Tag.
Guten Tag.
Die Banausen grüßen aus der Hauptstadt Berlin.
Ja.
In die Welt hinaus.
In die Welt hinaus mit Episode 392. Alter, wir steuern so hart auf die 400 zu.
Ja.
Ist crazy.
Ist auch schön, dass wir die 230 erwähnt haben als tolle neue runde Episode. Zehnerstelle wieder überwunden. Ja. Aber die 390 wiederum haben wir komplett ignoriert, weil das war in der gleichen Woche lustigerweise.
Ja,
da haben wir es nicht gesagt.
Stimmt.
Aber wir wollen es auch nicht wiederholen beim Vorgeplänkel. Ja, wir wollen ja immer was Neues bringen. Deswegen haben wir es da wahrscheinlich dann bewusst nicht gemacht.
Haben wir diesen Anspruch wirklich?
Weiß ich nicht. Nicht offiziell geäußert.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ich weiß ja nicht, was in deinem internen Regelwerk so von sich geht. Vielleicht hast du ja den Anspruch, ohne dass du es geäußert hast. Das meine ich damit.
Ach so. Nee, Quatsch. Nö, nö. Also die Ansprüche, die sind ja eh relativ weit unten.
Ja, haben wir doch schon von vornherein so etabliert. Dann ist die Fallhöhe nicht so groß.
Ja, eben. Hier.
Love a man who sets a low bar. That's my guy.
Ja. Low bar können wir.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Obwohl bei dir ist, würde ich nicht unterschreiben, dass du bei einer Low bar bist.
Natürlich, Alter.
Nee, Mann.
Ich setze da schon recht weit unten an. Dann kann man halt alles, was da nach oben raus passiert, ist dann ja gut. So.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Von der Grundeinstellung vielleicht, aber dafür nimmst du Sachen viel zu genau und keine Ahnung, wenn da ein Buchstabe irgendwo in irgendeinem Wort nicht stimmt, Alter, das hat ja mit Lowbar nichts zu tun. Dann muss das alles korrigiert werden bis ins kleinste Detail.
So, so.
Ja.
Du glaubst ja nicht wirklich, der Typ mit der Lowbar wäre, dann wären mir solche Dinge egal, ja?
Dann wären solche Dinge gereicht. Ich würde sagen, ja gut, dann Schwund.
Ist auch egal, wie man dann klingt und so, ob man das gut hören kann. Alles draufgeschissen.
Siehst du? Ja, da hast du ein weiteres Beispiel genannt. Insofern.
Ja, nee.
Deine Ansprüche sind schon nicht ganz, ganz unten. Also,
ja.
Hast du gerade gesagt, auch was Sound angeht. Und es muss unterhaltsam sein, es muss dies, es muss das. Mich ja öfter mal auch zusammengefaltet hier, Deli.
Ja, wäre doch nach einer Episode. Verkehrt. Ja. Und wenn Podcast unterhaltsam ist oder nicht.
Das ist okay, ja. Kann man machen.
Mhm.
Aber informativ ist auch gut.
Gut. Der informative Podcast.
Wir sind der informative
von
Podcast.
Und Lee.
Unterhaltsam nur in zweiter Instanz.
Okay, gut.
Okay, machen wir so. Mhm. Na gut, dann machen wir das jetzt so.
Ja.
So ein Quatsch, ey.
Dann machen wir jetzt nur Informationen. Wir machen das jetzt heute ganz sachlich.
Nur sachliche Informationen.
How do that make poetry?
Ja, du ziehst das ja durch, den Stiefel. Du bist ja auch, wenn ich da so einen Scherz zwischendurch mache, ziehst ja weiterhin deine seriöse Nummer durch. Ignorierst mich ja öfter mal.
Das hat vielleicht mehr mit dem Scherz als mit unserem Konzept zu tun.
Ach so, mit dem Scherz hat es was zu tun. Mhm. Gut, das würde mich aber nicht daran hindern, trotzdem meine lustigen Scherze zwischendurch reinzuwerfen.
Mhm.
Ich finde es auch.
Die lustigen Scherze. Ja.
Die mehr oder weniger lustigen Scherze, so gut.
Naja.
Ja, siehst du, hättest du eine Lober, hättest du das nicht korrigiert. Aber so muss ich das nochmal irgendwie detaillierter erläutern.
Ja. Wir haben schon oft festgestellt, komm schon, dass meine Ansprüche, wenn es um Witze geht, nicht allzu weit oben sind. Kann ja nichts dafür, dass du öfter mal daneben greifst.
Das ist halt das Komische. Also du magst halt so Kotz- und Pupskomödien, aber weiß nicht, wenn ich mal einen dummen Wortwitz mache, dann gefällt dir das nicht. Ist einfach nur meine Person. Mhm. Ich nehme das persönlich. Das ist einfach nur.
Komm schon, da waren schon auch Wortspiele dabei, wo es kurz Szenenapplaus gab von mir.
Gemessen an den 600 Episoden, die wir jetzt aufgenommen haben,
ja.
Dürftige Quote.
Auf jeden Fall, dürftige Quote.
Auf jeden Fall.
Aber es gab's schon. Es ist schon vorgekommen.
Ich find's auch ganz nett, wie wir ab und zu mal aneinander vorbeireden. Ich fand's sehr sympathisch. Das fällt mir natürlich im Redefluss, fällt mir das nicht auf, aber ich habe ja die Support-Episode von vorgestern gehört, von Sonntag.
Ja.
Ich höre die ja immer nach, die Episoden, bevor die veröffentlicht werden.
Mhm.
Und da haben wir herrlich aneinander vorbeigeredet, als wir über Gladiator gesprochen haben. Weil du mich korrigiert hast, dass Joseph Quinn ja dieser andere Emperor ist.
Ja.
Ich aber von dem anderen geredet habe, von Fred Hackinger,
ja.
Der Quinn in White Lotus gespielt hat.
Ach.
Und ich meinte zu dir, Digga, ich hab den nicht erkannt, Alter, dass das irgendwie der nerdige Bruder von Sidney Sweeney ist,
ja.
Quinn. Und du so, nee, Joseph Quinn ist der andere.
Ach so.
Verstehst du?
Okay, seine Figur hieß Quinn in White Lotus.
Seine Figur hieß Quinn, ja. Das wüsstest du jetzt nicht mehr?
Nee, den hätte ich nicht mehr gewusst. Ich habe mir den Namen des Schauspielers gemerkt, aber nicht seinen Rollennamen.
Das ist ja witzig. Ich hätte seinen Rollennamen gewusst, aber den Schauspieler hätte ich jetzt nicht zuordnen können. Ich wusste, dass ich das irgendwo gelesen habe und dass ich den kenne, als ich den im Vorspann gesehen habe, aber wusste nicht mehr, woher.
Witzig. Nee, ich habe mir nur den Namen gemerkt.
Ja, ist ja auch ein guter Zufall, dass ausgerechnet seine bessere Hälfte in dem Film im regulären Leben auch Quinn mit Nachnamen heißt. Insofern ist das prädestiniert, dass man da aneinander vorbeiredet. War schon witzig.
Ja.
Ja. So ist das.
So ist es.
Ja, mittlerweile auch in die Episode reingehört von Ja, hier Filme. Eine sehr hasserfüllte Rezension mal wieder. Über aktuelle Kinofilme, ja. Da wird alles wieder ins Negative zerlegt, anstatt die positiven Punkte mal hervorzuheben. Ja. Sehr viel Hass gerade im Netz.
Ja, ich hab's ja nur erstmal reingehört. So, ich muss mir das auch noch komplett anhören, aber das, was ich bisher gehört habe, ja, das war schon ein bisschen ein Verriss. Und wie wir das gefunden haben, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört.
Die es nicht gehört haben, denen sei empfohlen, ein Abo bei Patreon und Steady abzuschließen. Da kann man die Banausen unterstützen und kann diese besagte Folge hören.
Mhm. Stimmt, müsst ihr halt dafür machen, ja.
Ja.
Sorry.
Da steckt viel Liebe drin. Was heißt sorry, Alter? Hallo?
Nee, ich meine, also, um jetzt halt den direkten Vergleich zu der Ja-Hier-Filme-Rezension zu bekommen.
Ach so, das meinst du?
Müsst ihr halt supporten, ja.
Ja, gut.
Ja.
Aber wenn ich ins Kino gehe oder in den Puff oder so, zahle ich auch dafür Geld und komme dann mit guter Laune und komme dann mit einem guten Gefühl wieder raus und so.
Ja, auf jeden Fall.
Insofern reihen wir uns da gerne ein.
Ja, und oder fragt halt einfach die Leute, die es schon gemacht haben, weil da haben wir bisher ganz gutes Feedback bekommen. Na, ich wollte auch nur sagen zu der Ja-Hier-Filme-Nummer, dass das ja so ein bisschen zu dem passt, was wir in unserer Rezension erzählt haben, dass es eben jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Generationending ist, aber es gibt halt einfach eben, es ist so ein bisschen in Mode gekommen, sich dann auf solche Filme zu stürzen und die dermaßen auseinanderzunehmen, auch dann eben in der Bewertung. Also das ist in meinen Augen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, es sorgt halt für mehr
Klicks. Das Handwerk ist ja trotzdem da.
Ja, eben. So. Aber es sorgt halt für mehr Klicks, wenn man auf dem Cover von dem Video halt so die Hände an den Kopf hat und weißt du, und das Gesicht so schmerzerfüllt verzerrt. So, das ist halt.
Naja, klar.
Da klicken die Leute halt eher hin. Insofern muss man halt einen Film auch mal zulegen.
Ja,
Marketing-Experten.
Ja, also, eben. Ich will denen jetzt auch ungern vorwerfen, dass sie das Internet verstanden haben.
Nee. Es ist eine andere Generation halt. Wir sind noch so ein bisschen.
Ja, siehst du, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also klar, sind sie.
Bist du ja nicht sicher. Ich würde da nochmal in deinen Ausweis reingucken.
Ja. Ja, gut. Auf dem Papier und so ist das ja immer noch mal ein bisschen was anderes.
Ja. Die alten Männer sind dann doch verständnisvoller vielleicht. Oder, weiß nicht.
Das ist halten ja eher selten so.
Es ist eher selten so, ja. Aber irgendwie, also mir fällt dann schon auf, dass wir oft bei Rezensionen auch das Positivste rausholen und dann eher versuchen, einen Film zu mögen, auch wenn er halt seichte Popcorn-Unterhaltung ist, anstatt jetzt jede detaillierte Szene zu zerlegen und zu sagen, so wie scheiße das jetzt inszeniert worden ist und warum. Keine Ahnung.
Naja, ist weißt schon du? Auch abhängig vom Film. Ne? Wenn ich irgendwie halt einen Hass auf einen Film habe, so, dann lasse ich da natürlich auch kein gutes Haar dran.
Ja, natürlich ist es abhängig vom Film. Das heißt auch nicht, dass wir jeden Film gut finden. Also unsere Supporter können ein Lied von singen.
Ja.
Auch dafür könnt ihr Geld bezahlen, wenn ihr sadomaso-mäßig veranlagt seid. Insofern dürft ihr ja gerne Geld reinschmeißen, Filme auftragen und wir zerficken die dann.
Genau. Hatte ich auch gestern auf so einer Geburtstagsparty eine Diskussion darüber. Eben über das Konzept, ja, da tragen euch Leute Filme auf und dann rezensiert ihr die. Und dann war aber sofort die Frage, ja, okay, aber verreißt ihr die dann auch?
Nein, machen wir nicht.
Und dann meine ich so, ey, klar, also nur weil du uns Geld gibst, du kaufst dann nicht gleich meine Meinung mit.
Naja, logisch, ja.
Das wäre hart. Nee, insofern finde ich das auch cool und zum Teil natürlich auch sehr mutig, weil wir wissen alle, wie das ist. So hatte ich es auch mit Dennis neulich von, wenn du dann halt Menschen, die dir wichtig sind, deinen Lieblingsfilm zeigst und mit wie viel Schmerz das unter Umständen verbunden ist, wenn diese Menschen den Film dann scheiße finden oder schon nicht gut oder so. Das reicht ja dann manchmal schon, ne? Und du sitzt daneben und denkst so, ah, Mann, Alter, das ist so ein grandioser Film, wie kannst du nur?
Ja, das stimmt.
Und das muss ja, also auch wenn wir jetzt nicht so nah befreundet sind mit den Leuten, aber das stelle ich mir halt ähnlich vor, ne? So, du trägst einen Film auf, und der liegt dir halt voll am Herzen. Und dann kommen zwei Atzen und zerficken das Ding.
Ja, und gerade wenn du einen speziellen Geschmack hast. Also Dennis mag ja auch so Trash-Filme, weißt du, aus den 80ern. Und dann Hast du eine neue Freundin und versucht dir so einen Trash-Film aus den 80ern zu zeigen, ist doch klar, dass sie da keinen Vibe hat, oder?
Ja, ja, wobei, da, er meinte schon, er geht da halt strategisch vor. Nee, nee, also weißt du, so mit solchen Sachen wartet er noch.
Okay.
Also ich glaube, er führt sie da so langsam an seinen Filmgeschmack ran.
Naja, fängt erstmal mit Jurassic Park an, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Erstmal gefällig und dann
ist aber
ein
auch
Jahr
eine gute
kommt die Chroma-Schmiede.
Ist ja, Alter, das ist auch eine gute Strategie. Wenn du da mit der Tür ins Haus fällst, da verschreckst du ja unter Umständen ein paar Leute.
Was heißt gute Strategie? Vielleicht verabschiedet er sich so allmählich aus der Beziehung, ja. Fängt erstmal spektakulär an, beide haben Spaß, sitzen auf der Couch, lachen und freuen sich.
Mhm.
Und nach einem Jahr bei Toxic Avenger ist sie halt die Hälfte des Films in der Küche.
Es ist bezeichnend, dass du jetzt schon wieder das Ende der Beziehung vorprogrammierst.
Nein, das war nur Spaß, das war nur Spaß. Ich habe nur gerade filmisch gesehen, die Entwicklung, ob das so gut ist, ob die dann nach einem Jahr immer noch lachen und sich freuen, wenn alles, wenn er halt so rangeht.
Ich halte das für eine sehr gute Strategie.
Ich finde die Strategie auch nicht schlecht, dass man mal so, dass man sie mal herausfordert von vornherein, um zu gucken, wo die Grenzen sind. Das kannst du ja nicht, wenn du einen gefälligen Film so, das ist ja kein, sondern
nee, nee, aber damit
so,
wartet man doch besser, Alter.
Ja, jetzt nicht die ganz, jetzt nicht das ganz harte Zeug, so jetzt nicht Martyr unbedingt direkt rausholen, ja, aus dem Regal. Eben. Aber vielleicht irgendwas, was nicht jeder mag. Und dann zu gucken, wie sie reagiert, das finde ich auch ganz spannend.
Guck mal, hier ein spaßiger Film namens Cannibal Holocaust. Ich habe gehört, der soll total unterhaltsam sein.
Ja, super, super Date-Movie auf jeden Fall für den ersten Abend.
Ja.
Ganz stark. Ja, aber es ist schon, also ich bin dann schon in Zweifel gekommen bei manchen Dates, wenn die mir so ihren Filmgeschmack preisgegeben haben. Da war ich schon so, dass ich dachte, Filme, ja, Musik und so ist für mich wichtig. Und
das
wenn man da irgendwie nicht so ähnlich vibe, dann merkt man schon so, da fehlt schon irgendwie ein Teil. So, weißt du, du kannst nicht zusammen ins Kino gehen, so, weil sie halt irgendwie Magic Mike gucken will oder so, weißt du. Hört halt Musik, die dir halt überhaupt nicht gefällt. So, da kannst du nicht gemeinsam auf Konzerte gehen. Clubs, so fühlt sich nur einer wohl, weißt du, je nachdem, wo du hingehst.
Ja.
Das ist irgendwie auch nicht geil.
Naja, oder was hörst du dann zu Hause oder was guckst du zu Hause, ne?
Ja, ja, klar.
Das ist dann auch so eine Sache, ja.
Nur ist, Hörspiele dann zu Hause, keine Musik.
Ist für Leute wie uns schon natürlich ein bisschen wichtiger.
Ja, ich habe da schon...
Wie der Partner da aufgestellt ist.
Ja, gerade als DJ hast du da schon irgendwelche Ansprüche.
Hey, also ich bin da entspannter geworden, weil also gerade bei Musik, da war ich früher auf jeden Fall ziemlich extrem unterwegs. Also wenn dann meine Partnerin irgendwie da auch nur ansatzweise fragwürdige Geschmäcker bewiesen hat, so, das wurde aufs Härteste verurteilt.
Ja.
Aber dann mittlerweile denke ich mir so, ey,
leben und leben lassen.
Ja, voll, also.
Ja, wir sind auch in dem Alter, wo man nicht mehr so Ansprüche stellen darf, weil du dir nicht mehr die Frauen aussuchen darfst, sondern du musst halt nehmen, was kommt. Ja.
Na.
Deswegen kannst du nicht mehr sagen, ich kannst glaub, nicht mehr allzu viel aussortieren.
Ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht.
Nein, ist es auch nicht, weil du Spaß.
Nee, Spaß aber, von Onkel Guess. Aber ist, klar, ist man da entspannter geworden.
Mhm.
Trotzdem, um jetzt mal den Bogen wieder zu kriegen zu dem, was wir hier machen, ich finde das mitunter halt schon mutig, wenn uns die Leute irgendwie Filme auftragen, die denen so wichtig sind.
Wo es besonders herausfordernd wird, natürlich, wäre bei mir genauso, wenn ich diese Filme mit in den Ring schmeißen würde. Das sind natürlich so Kindheitsfilme oder Filme aus der Jugend, die man kennt, die, wo man irgendwie eine persönliche Bindung zu hat. Und wir als Podcaster haben die Filme aber noch nie gesehen und für uns ist es eine Erstsichtung.
Mhm.
Das ist natürlich eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Herangehensweise. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das so teilweise wehtut bei den bei der Supporterschaft, wenn das so ein Film ist, wo sie sagen, ja, ich will mal wissen, ob der noch funktioniert und dann zerreißen wir da so einen Film, den die damals irgendwie jeden dritten Tag gesehen haben.
Ja,
da gibt es auf meiner Seite definitiv auch welche, wo alle sagen so, Alter, was, den findest du gut oder was und das sind 10 Punkte oder was.
Mhm.
Und den hast du 40 Mal gesehen und ja, das, da wird es besonders hart. Gerade so dieses, wo du meinst, so, ja, du willst auch, dass die Leute die Filme mögen und dann sitzen die da und regen sich nicht.
Ja, tut weh.
Naja. Das war ja auch.
Das ist eigentlich auch so assi, ne? So daraus irgendeinen Rückschluss zu ziehen auf die Person.
Ja, ja, stimmt schon. Das habe ich aber bei meinen Eltern habe ich das auch ganz. Also bei meiner Mutter ist die Erfolgsquote schon recht hoch, weil ich ihren Geschmack kenne und der halt auch ganz anders ist als der von meinem Vater.
Okay, das ist mir halt so Latte.
Aber.
Wie meine Eltern irgendwelche Filme finden.
Na, mir war es nicht Latte, weil ich habe meinem Vater dann schon irgendwie, wenn ich total geflasht war von Pulp Fiction, dann wollte ich schon auch, dass der den sieht und so, weißt du, und wollte wissen, wie der den hat. Und dann habe ich halt gemerkt, so, der hat halt null Connection dazu, weil mein Vater halt immer noch total schlechtes Deutsch gesprochen hat, nachdem er 30 Jahre in Deutschland war, weil er immer noch irgendwie unter...
Pulp Fiction.
Und dann hat er diese Dialoge und so, das hat er, also diese diese Genialheit des Films so durch die Dialoge hat er nicht gesehen, sondern ansonsten ist ihm da viel zu wenig passiert.
Genialheit, auch ein schönes Wort.
Nee, das ist nicht das richtige Wort. Oder?
Genialität.
Genialität, da ist er. Lowbar. Mr. Lowbar ist wieder da.
Love a man who sets a low bar. That's my guy.
Ja, genau.
That's my guy. So, jetzt aber wirklich. Reden wir mal über Filme. Wir haben nämlich heute ein bisschen was auf dem Tacho.
Wir können heute mal was machen, was wir die letzten Male mal nicht gemacht haben.
Oh, jedes Mal was Neues. Ja,
ist nee, ist nicht jedes Mal was Neues, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Auftragsfilme so weit zusammen, dass wir die zumindest mal vortragen können, was so in den nächsten Wochen euch erwartet. Ein paar haben wir ja sogar schon abgehakt.
Ach so.
Aber ein paar sind auch offen. Insofern können wir die Leute darauf vorbereiten, was da noch kommt, oder? Ich habe jetzt die Liste vor mir.
Natürlich.
Dann machen wir das doch. Chitty Chitty Bang Bang hat sich Mr. Pink diesmal gewünscht. Ein Film von 1968, den ich schon kenne. Dann haben wir von Atom Bomb Deadly Games, Stille Nacht, Tödliche Nacht. Die 27. Etage für June Phelpse. Diesmal ein Noir-Klassiker. Mirage heißt der, glaube ich, im Original. Mhm. In der nächsten Episode besprechen wir mit einer Gästin, die wir vorher noch nicht hatten, How the Grinch Stole Christmas für Zero Famous und Buddy Double. Der Tod kommt zweimal, hat sie sich persönlich ausgesucht. Das geht nämlich um die liebe Schlogger. Die besucht uns zum ersten Mal. Der eine oder andere von euch dürfte sie vielleicht kennen aus Kino Plus oder aus verschiedenen Podcasts. Da freuen wir uns auch drauf.
Oh ja.
Und dann haben wir noch in der kommenden Support-Episode reden wir über Whole Train für Markus.
Mhm.
Ein bisschen Hip-Hop-Content. Dann haben wir noch Der große Diktator. Steht noch aus. The Friends of Eddie Coyle für Dennis den Dritten. Bad Boys besprechen wir noch für Erik von 95. Satuichi für unseren Azubi. Auf den freue ich mich ein bisschen.
Naja, ich auch.
Und jetzt kommt ein richtiger Klopper, der dann übernächsten Dienstag Herr der Ringe, die Gefährten für Snake, schön in der Weihnachtszeit, den ersten Herr der Ringe Teil.
Ist das für dich so ein Weihnachtsfilm?
Ich weiß, dass die Herr der Ringe Filme immer im Dezember anliefen.
Insofern. Weiß ich auch, ja.
Und ich habe die auch alle im Kino gesehen, deswegen, ja.
Verbindest du irgendwie Weihnachten?
Verbinde ich schon Weihnachten damit, ja, weil das war die Zeit, wo die liefen, ne?
Mhm.
Insofern.
Ja, das haben sie auch ziemlich cool gemacht, weil die halt wirklich immer genau ein Jahr versetzt kamen.
Ja, sind auch so, sind halt auch so Familienfilme. Insofern haben sie es schon smart gemacht, dass die Familie da zur Adventszeit nochmal ins Kino geht irgendwie.
Mhm.
Dafür sind die Filme natürlich gut. So, Nostalgia haben wir für Marcy. Schön hier, Herausforderung für Lee, weil Tarkovsky, not a fan bisher.
Nee. Schlechte Quote bisher, ja.
Der nächste, der uns herausfordern will, ist Nils, weil Afterlife ist ein Film von Koreeda, der auch nicht allzu gut bei uns ankam bisher.
Nee.
Aber ein Film,
den... Aber Kitty meint's gut mit uns.
Ja, Kitty meint's gut mit uns, weil Dogma sind wir schon beide große Fans von.
Ja.
Überhaupt diesen Monat sehr viele Losfilme wurden
aufgewertet, ne?
Aufgewertet, ja. Als Auftragsfilme, also habe ich in der Tabelle gesehen.
Mhm.
Einige von denen waren schon drin, Whole Train, Dogma, Afterlife war auch schon drin und so.
Also ach echt, Filme. Afterlife war auch ein
Losfilm? Ja, der war auch schon als... Den hat Nils aufgewertet.
Mhm.
Und dann haben wir noch, den versuchen wir so zu timen, dass zu Yoshimitsus Geburtstag 5.12. irgendwie drum kommt. Haben wir Robinson Junior, einer von diesen besagten Filmen aus der Jugend. Mr. Robin.
Ich muss gestehen, auf den freue ich mich ja ein bisschen.
Auf den freust du dich, okay.
Das ist schon wieder so italienischer Klamauk. Ja. Das, irgendwie sieht das vielversprechend aus.
Ja, du hast ja zwei Filme von ihm mit Time Machine. Insofern hast du die Möglichkeit, in einem Monat zwei Filme von ihm zu zerlegen. Das ist, ja, doch, ist doch eine geile Herausforderung.
Wenn er auch Geburtstag hat in dem Monat, ne, sehr, sehr gerne.
Hat doppelt Geschenke.
Ja.
Ja, gucken wir mal, wie wir das timen, ob danach oder davor. Aber kriegen wir schon hin. Werden wir schon zeitnah irgendwie um den Geburtstag und werden wir den rezensieren. Ja, ansonsten haben wir ja, glaube ich, seit unserem...
mit dem Punkteraten-Film? Den bringen wir
ja
auch.
Ach ja, genau. Beim Punkteraten hat sich Erik Freitag der 13. den dritten Teil gewünscht. Er scheißt auf deine Slasher-Affinität, die
danke
du nicht
dafür,
hast.
Ja.
Und setzt die Reihe fort insofern, ja. Und ich fange halt die Reihe dann wieder von vorne an. Was soll's. Meine Chronologie wurde auch komplett durcheinander gewürfelt. Wir sind beide geplagt von den Supportern. Was sollen wir machen?
Ja, gut. Ich glaube, dein Leid ist da überschaubar, wenn es um die Chronologie geht. Ich muss ja trotzdem die Filme gucken.
Mein Leid ist kleiner, sagst du? Ja, gut, mag sein.
Ja. Aber gut, haben wir uns so ausgesucht. Ihr dürft auftragen, was ihr wollt. Und ich habe ja, also so ein bisschen freue ich mich ja drauf, weil das ist ja wohl endlich der Teil, in dem diese beschissene Maske endlich mal zum Einsatz kommt und er nicht mehr mit einem bescheuerten Sack über dem Kopf rumrennt.
Ja, Alter. Das ist der Teil mit der Maske.
Endlich.
Als Spannungsaufbau nennt sich das, ja.
Über zwei Filme, Alter. Fickt euch doch wegen so einer scheiß Eishockey-Maske.
Wenn es scheiß Sequels nicht gäbe, wüsstest du gar nicht, dass der Typ eine Eishockey-Maske trägt. Insofern, wenn du im Jahre 82 oder 81 oder wann das war, Freitag der 13. 2 gesehen hättest, wüsstest du ja gar nicht, dass der Typ irgendwie später eine Eishockey-Maske trägt. Du bist halt zu spät geboren. Das ist dein Problem.
Weißt du, warum ich das primär weiß? Habe ich dir das mal erzählt? In Basel gab es früher einen Laden, wo die Filmprops verkauft haben.
Okay.
Also echte.
Ach, echte aus den Filmen?
Replikas und echte.
Okay, ja, Replikas dachte ich jetzt.
Nee, also die hatten ganz viele Poster auch, die du halt kaufen konntest und dann eben Replikas von irgendwelchen Lichtschwertern und so. Aber dann hatten die halt auch eine Abteilung, wo der ganze Stuff echt war. Und die hatten eine der Masken echt vom Set von Freitag der 13.
Das ist ja krass.
In der Vitrine ausgestellt und die hat halt irgendwie 800 Franken gekostet oder so. Also völlig absurd. Weil die halt echt war. So, die hatten, glaube ich, auch ein echtes Lichtschwert da rumliegen und so und sowieso ein paar ziemlich coole Sachen.
Alter.
Die hatten dann auch, das habe ich mal Young geschenkt, die hatten nämlich auch aus originalen Filmrollen so einzelne Frames eingerahmt.
Ach geil.
Und da habe ich ihm von Episode 4, glaube ich, hatten die knallhart noch echte Filmrollen da.
Stimmt, ja, das habe ich irgendwann
mal. Das hängt bei ihm in der Wohnung, ja. Mhm. Und da habe ich eben das erste Mal so präsent diese Eishockey-Maske gesehen. Weil da war ich irgendwie ein Teenager und war in diesem Laden super geflasht. Und fand ich eh auch geil. Also es ist natürlich, kannst du damit heutzutage höchstens vielleicht übers Internet und so funktioniert das noch. Aber das war halt auch ein bisschen wie so eine Videothek. Weißt du, bist halt so im Laden, ja, und alles ist Film. So Poster, Props und sonst was. Und das war schon ziemlich cool, ja. Und das war irgendwie schon, das war für mich so ein kleiner epischer Moment, ey. Weil diese, du siehst halt so wirklich so sehr prominent ausgestellt, diese Eishockey-Maske aufgestellt in so einer Glasvitrine. Und das hat schon irgendwie geschockt.
Das ist schon geil, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen, das war halt der Teil, wo ich irgendwie die Verbindung herstellen wollte. Ne? So, ich kenne diese Maske und jetzt gucke ich mir die Filme an. Und dann fehlt da die ganze Zeit diese scheiß Maske, Alter. Und das war halt irgendwie schon ein bisschen Frust. Deswegen, ich freue mich drauf, dass die jetzt endlich mal zum Einsatz kommt.
Klingt ja auch ein bisschen so, als würde man dir da diese epische Vorfreude, die du damals hattest, da würde man dir nehmen, weil dir die Filme nicht gefallen.
Naja gut, das hilft halt auch nicht gerade, ja.
Nee, wäre natürlich auch geil, wenn das dann diese Ehrfurcht dann auch erfüllen würde, weißt du, wenn du die Filme dann siehst und sagst, ah, okay, krass, du hast Gänsehaut und so.
Ja eben, ich
glaube, so du bist bisschen entfernt von der Gänsehaut.
Hoffe ich halt drauf, dass das jetzt endlich mit dieser Maske zusammenkommt mal. Ja.
Ja, Slasher haben es halt schwierig bei dir, ist halt.
Da ist was dran, ja.
Das macht die Sache nicht leichter. Also ja, guck mal.
Ich bin halt eben für diese Practical Effects echt zu haben, aber ja, viel mehr ist es ja dann leider selten.
Wir sind dann gespannt, wie die Auftragsfilme dann so allgemein abschneiden und was da so passiert. Ich meine, ihr habt ja gemerkt, seit der Sommerpause, direkt nach der Sommerpause hatten wir ja viele 2 Episoden auch so. Da waren wir noch zu faul, hier Gäste zu akquirieren. Ich musste erstmal noch ein bisschen rein in den Flow. Mhm. Aber jetzt haben wir demnächst auf jeden Fall einige am Start, einige Episoden. Ihr habt ja am Freitag die Episode mit Isa gehört. Und jetzt demnächst haben wir noch einige Gäste. Ja. Mehr bei uns am Start.
Ja, bisschen was los demnächst.
Ja, ist ein bisschen was los, ja. Wird geselliger.
Ja, ist doch cool. Aber heute sind wir noch zu zweit.
Heute noch zu zweit, ja.
Und haben 2 Auftragsfilme. Mhm. Und dann hat jeder noch 2 eigene Projekte.
Ja, die 2 Auftragsfilme von heute habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil die seht ihr auf dem Vorschaubild. Mhm. Die sind natürlich auch in aktuellen Auswahl dabei.
Und mit einem von denen fangen wir an. Und deswegen dürfen wir erstmal raten. Was? Mhm. Mit beiden wäre komisch.
Ja.
Das können wir auch mal versuchen, Alter, so 2 Filme gleichzeitig rezensieren.
Naja, Spezi ist ja eins deiner Lieblings-Kohlensäuregetränke. Insofern können wir mal mischen.
Okay.
Hast du, das würde mich mal interessieren, vielleicht beantwortest du die Frage ja vorher. Was hast du für einen Bezug zu God's Army oder The Prophecy gehabt?
Gar keinen, ich kannte den nicht.
Ach, du kanntest den auch gar nicht? Okay,
also ich wusste, dass es den gibt. Mhm. Aber den habe ich noch nicht gesehen.
Das war eine Erstsichtung. Okay, verstehe.
Und du kannst es den schon.
Ja. Ja gut, wenn ich dich frage, kann ich dir auch die Frage beantworten. Das war schon ehrlich gesagt in den 90ern so ein Film, wo auch einige gesagt haben, so Digga, hol dir den mal in der Videothek, der ist cool. Also es war schon so ein Film meiner Jugend, meiner Kindheit, den in meinem Freundeskreis einige gesehen haben. Ich denke so, ja gut, gegen Böse und Engel und so, zieh dir den rein. Also ist schon so ein Videotheken-To-Go-Film gewesen, so, wo alle gesagt haben, hast du ihn gesehen, hast du ihn gesehen, okay. Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, also zu der Zeit, da habe ich mir halt lieber eben die ganzen Boys in the Hood, Man is the Society und solche Filme angeguckt, weil es gab ja schon auch so eine kleinere Welle, oder das ging eigentlich recht lang, ne, diese so Mystery- Horrorfilme, die so einen religiösen Bezug haben.
Ja, ja, voll. Also Satan war dann auf einmal sehr präsent, dass sogar Schwarzenegger gegen Satan gekämpft hat und so.
Das ja,
oder bei End of Days und so. Ja. Und
wir hatten ja Konstantin und sowas, ne?
Konstantin, also, die 9 Pforten und so. Ja, das gab eine ganze Welle.
Es gab irgendwie einige solche Filme und da bin ich erst relativ spät gelandet. Also ich glaube, tatsächlich war Dogma dann einer der Filme, wo ich das sehr cool verarbeitet fand. Mhm. Diese ganze christliche Thematik da mit drin. Und
ja, aber kann man durchaus in so eine, weiß nicht, wenn man jetzt so eine Sonderepisode machen würde mit diesen Filmen, hätte man Dogma da auch reinpacken können, hast du recht.
Ja, aber das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Aber so The Prophecy und Constantine, das ist für mich irgendwie so ein Fahrwasser und Dogma ist ja schon klar eine Komödie.
Ja, natürlich ist es eine Komödie vom Genre, aber es ist trotzdem, was die Thematik angeht, Engel und, weißt du, so gut gegen böse teilweise und so, das hat man da auch mit drin.
Ja, ja, da gab es ja echt einiges eben. Jüngstes Gericht und Co. war dann immer Thema. Mhm. Ja.
Achso, Erstsichtung, na interessant, okay. Mhm. Ich wusste nicht, ob das vielleicht in der Jugend auch so ein Film war, der schon durchaus populär war, der jetzt nicht bei der großen Masse jetzt irgendwie, den jeder kennt, oder ist jetzt auch so generationsabhängig. Also für mich war das damals auf jeden Fall ein Film, von dem man zumindest gehört hat.
Ja, nee, der ging an mir vorbei. Also ja, wie gesagt, ich wusste, dass es den gibt, aber ich habe ihn nicht gesehen und der hat auch so in meiner kleinen Bubble damals irgendwie nicht groß die Runde gemacht.
Okay.
Aber ja, zeitlich wird es voll passen. The Prophecy aus dem Jahr 95 oder eben God's Army, die letzte Schlacht.
Ja. Ich tippe bei dir auf eine 5,5.
Okay, notiere ich mir. Ich habe mir für dich 7 notiert und fühle mich ja total edgy damit.
Damit fühlt sich edgy so. Könnte man ja ein bisschen auf deine Punkte schließen.
Meinst du?
Ja, wir grüßen Jan an der Stelle. Den haben wir übernächste Woche auch persönlich hier am Mikrofon, wenn es dann an Herr der Ringe geht. Und er bringt auch noch einen Herrn mit, der auch durchaus schon mal in der Filmbranche was gemacht hat. Also da freuen wir uns auf die Episode. Das wird wahrscheinlich ein XXL-Episode, kann ich mir
Könnte
vorstellen.
Könnte länger sein, ja.
Könnte länger werden. Mhm. Ja, aber jetzt erstmal zu seinem Auftragsfilm dieses Monats, nämlich The Prophecy.
Weißt du denn, wie er zu dem steht?
Ja, weil ich weiß, dass seine Ansätze ja immer sind, Filme aus seiner Jugend zu nennen. Und er ist halt in den 90ern, war so seine Filmhochzeit. Deswegen auch der letzte Larry Clark Film, Another Day in Paradise. Alles so Filme, wo die auf dem Schulhof oder in der Uni oder sonst wo oder weißt du so, oder im Freundeskreis, wo es hieß so, ja, da holen wir uns Bier und ziehen uns mal die Filme rein. Und dann waren die natürlich auch manchmal total edgy und total skandalös. Und die hat man sich dann reingezogen. Und das sind die Filme, die er uns beiträgt. Das sind teilweise auch Filme, bei denen er ewig nicht gesehen hat, wo er auch wissen will, ob die noch funktionieren.
Und wie es jetzt bei dem ist, weißt du, ob er den kürzlich mal gesehen hat oder auch nur von damals?
Ich weiß nicht, wann er den das letzte Mal gesehen hat. Ich kann ja mal bei Letterboxd gucken, aber generell sind das Filme, die von ihm auch immer hoch bewertet werden.
Ach
also
so.
Das sind jetzt keine Gurken, generell, von denen er kennt, sondern das sind schon alles Filme, die er mag. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass er The Prophecy 4 Sterne gegeben hat.
Ah, okay.
Also, ob jetzt aus der Erinnerung raus oder aktuell, aber auf jeden Fall ist das hat 4 Sterne von ihm bekommen.
Okay.
Aber wie lange das jetzt her ist, das kann ich dir nicht sagen.
Na gut.
Ich klicke mal rauf, ich gucke mal, ob da...
Ja, also
nee, hat er halt nur als Watched irgendwann markiert, weil er ja erst seit ein paar Monaten bei Letterboxd ist und dann diese ganze Film rückwirkend markiert hat. Insofern, da ist selten Datum bei, wann er die gesehen hat.
Okay.
Ja.
Ja, geht mir ähnlich.
Aber ey, ich war neulich in irgendeiner Liste unterwegs, wo ich so die Freunde durchforstet habe, weil ich da irgendjemand habe ich gesucht. Und da tauchte dann Lee Richter auf.
Faszinierend.
Mit 3500 gelockten Filmen, also muss ja rücken, so die Filme, die du mal angeklickt hast, von wegen, ach ja, den habe ich auch gesehen.
Naja, wenn ich bei irgendeinem Film lande, den ich gesehen habe, aber nicht gelockt, ja, dann klicke ich zumindest an, dass ich den schon kenne.
Aber das hat sich angesammelt, Alter.
Ja?
Also 3,5 ist ja schon so...
Ist das viel?
Da warst du schon fleißig. Naja, auf jeden Fall hast du einiges rückwirkend gelockt, wenn du erst seit ein paar Jahren haben wir Letterboxd, da ist 3,5.
Ja, klar, einiges, aber überleg mal, also wir haben ja allein schon...
Die du gesehen hast, sind das vielleicht 1000,
was
oder?
Was wir hier besprochen haben, das alles auf Letterboxd. Das ist ja schon mal mindestens die Hälfte.
Ja, stimmt. Auf Letterboxd waren wir ja von vornherein, oder?
Ja.
Seit dem ersten Jahr. Hasse recht.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja, es wird. Ich werde demnächst auch eben mal endlich mal den Plan umsetzen und rückwirkend jetzt bewerten.
Guter Hinweis, sehr verehrte Hörerschaft da draußen, weil unser Kumpel Erik hat sich nämlich die Mühe gemacht und unsere ganzen Filme in eine Liste importiert hat, also zumindest alle, die er gefunden hat.
Ja, das habe ich natürlich gestern schon in der Aufnahme mit Dennis erwähnt, was dooferweise eine Episode ist, die jetzt lange nach dieser hier kommt, aber ja.
Tja, ich bin am Puls der Zeit hier, im Gegensatz zu euch hier.
Im Gegensatz zu uns. Ich habe es quasi live kommentiert, weil du hattest mir das ja geschickt. Ja.
Ja, voll gut, also könnt ihr da die Liste klonen und dann, was natürlich super ist.
Aber wir müssen ja erweitern dann auch immer, ne? Also,
ey, das muss er da machen.
Ach so.
Er ist unser neuer Praktikant. Herzlichen Glückwunsch, Erik.
Dass ich selber da rein buxiert. Okay. Ja, geil.
Du bist jetzt praktisch der Praktikant von Dennis und von uns. Und er wird ja eingeladen. Er ist ja noch nicht, er ist ja demnächst irgendwie bei den Bewegtbild-Bastarden. Insofern.
Nee, aber das macht natürlich für mich das Rückwärtsloggen super geil jetzt. Also, weißt du, brauche ich einfach nur in die Liste gehen.
Was praktisch für jeden Einzelnen ist, der irgendwie mit Erik connected ist und seine Liste da klont, wenn du die Filme schwärzt, die du schon gesehen hast, ist natürlich auch für mich einfacher, wenn ich jetzt Filme nachgucke, die hier schon rezensiert worden sind, sehe ich auf den ersten Blick, okay, die kenne ich noch nicht. Weißt du? Und habe nicht dieses, ich muss die Tabelle durchgehen, sondern ich gehe auf Eriks Liste und weiß,
ja, ist praktisch.
Ach krass, die fehlen mir noch. Und kann da die Filme rausschreiben, die ich halt noch gucken will, die ich nicht kenne. Ist auf jeden Fall cool.
Ja.
Danke dafür.
Ja, voll gut. Vielen Dank.
Good job. So, ja, jetzt sind wir kurz bei Letterboxd abgedriftet. Jetzt zurück zum Film The Prophecy.
Genau. Regie und Drehbuch Gregory Wyden, der als Regisseur wirklich wenig gemacht, weil er nur ganze 2 Credits. Das ist sein erster und bisher einziger Langfilm. Ansonsten hat er noch eine Episode von Tales from the Crypt gemacht, 93. Aber geschrieben hat er eine ganze Menge, weil von diesem Herrn stammt Highlander, Backdraft und dann eben The Prophecy. Und davon gab es halt 5 Teile bis 2005 und die hat er alle geschrieben.
5 Teile gab es, ja, ich wusste, dass da noch ein Randschwarz dranhing. Und ist lustig, weil ich hatte Highlander, also primär hatte ich tatsächlich Vibes, was Highlander 2 angeht, weil da spielt auch Virginia Madsen mit, lustigerweise.
Ach, okay.
Und allgemein der Feel und die Dialoge und weißt du, und dieses manchmal so möchtegern episch, aber nicht wirklich episch aussehend. Das hat mich schon stark an Highlander, besonders das Sequel natürlich erinnert, was den tatsächlich epischen ersten Teil, was da schon ein bisschen gegen anstinkt. Und deswegen fand ich schon witzig, dass hier auch Virginia Madsen mitspielt und dachte so, okay, irgendwie hat es ein bisschen den Vibe. Und dann, als ich mir die Credits angeguckt habe vom Regisseur und vom Autor, dachte ich so, da schließt sich ein Kreis.
Ja, und ich glaube, was so die Qualität und auch das Budget der Sequels angeht, ist das schon vergleichbar mit Highlander, weil das wurde dann halt auch immer günstiger und immer schlechter, sieht zumindest danach aus. Es war ja dann auch, ich glaube, nur der erste war ein Kinofilm und dann war es irgendwie so straight to video.
Ja.
Und ich glaube, Christopher Walken war auch nur in den ersten 3 dabei und ich glaube, dann wurde es nochmal ganz anders.
Ja. Aber nur ist gut, immerhin.
Ja, ja.
Hat er da so sein eigenes Franchise gehabt. Also es ja. Sieht man ja auch nicht allzu oft bei Christopher Walken.
Das stimmt, ja. Dann finde ich es noch spannend, dass hier 2 DOPs gelistet sind. Hat man auch nicht oft.
Stimmt.
Ja. So, die Handlung. Wir sehen zu Beginn einen kleinen Prolog, wo unsere Hauptfigur Thomas Daggett kurz vor seiner Priesterweihe steht. So, und kurz bevor es dann wirklich so weit ist, hat er Visionen der schrecklichen Art. Er sieht Engel, die sich gegenseitig bekriegen und wird demzufolge nicht zum Priester geweiht. So, dann gibt es einen Zeitsprung von einigen Jahren und Thomas mittlerweile halt den Glauben in der Form verloren und demzufolge auch die Kirche verlassen, ist jetzt Detective bei der Polizei von Los Angeles. Und jetzt holt ihn natürlich die Vergangenheit ein, weil 2 Engel auf die Erde fallen. Der eine, Simon, sucht dann Thomas auf und will ihn warnen vor jetzt kommenden Ereignissen, die da anstehen, und verschwindet dann wieder. Und der zweite heißt Uziel und der spürt Simon auf und versucht, den zu töten, wird dann aber halt selber getötet und Thomas ist jetzt als Polizist zuständig, diesen Fall zu untersuchen. Landet dann schlussendlich in Simons Wohnung, weil er da einen Hinweis bekommen hat und findet dort eine Todesanzeige für so einen erst vor kurzem verstorbenen Veteranen namens Hawthorne. Und außerdem findet Thomas dann noch eine Kopie von so einem theologischen Text, den er aber verfasst hat, also damals zu seiner Priesterzeit oder anstehenden Priesterzeit, und stößt so nach und nach auf so eine Prophezeiung, wie der Titel verrät. Und da geht's um den Kampf von den Mächten des Bösen gegen ein paar von den Engeln und sowieso geht es halt auch um Krieg, der im Himmel stattfindet, also so ein bisschen Engel gegeneinander. Und deswegen wahrscheinlich auch der deutsche Titel God's Army, die letzte Schlacht, weil das halt ein Ding ist, was sich schon irgendwie über Jahrhunderte hinzieht. Und jetzt hat es da aber eben eine Entwicklung gegeben und da ist natürlich Gabriel, der Engel, der da ordentlich Furore macht. Weil der sucht jetzt halt Daggett auf, weil der braucht etwas, was auf der Erde gelandet ist und will das von Daggett wieder haben. Und der hat dann aber auch noch so eine, naja, das wurde auch ganz gerne gemacht, vor allem in Filmen aus der Zeit, dass der Protagonist dann irgendwie noch so eine Art Sidekick an die Seite bekommt, die halt ja mehr oder weniger zufällig dann zu so einer Verbündeten wird. Und das ist hier eben eine Grundschullehrerin und das ist die von dir angesprochene Virginia Madsen, Michaels Schwester, die auch schon Oscar-nominiert war, ne, für Sideways.
Ach krass, hätte ich nicht gewusst. Also wahrscheinlich schon mal irgendwann mal gehört, aber wenn du mich jetzt gefragt hast, ob Virginia Madsen und für was sie Oscar nominiert war, hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja, ich finde es nur witzig, weil die Mehrheit kennt wahrscheinlich wirklich ihren Bruder.
Klar.
Ja, aber klar.
Dabei hat sie wahrscheinlich in einem renommierteren Projekt mitgespielt.
Ja.
Unabhängig von Highlander 2 und The Prophecy.
Ja, so, ich glaube, weiter würde ich nicht gehen in der Handlung. Jetzt mal zur Besetzung, weil Thomas Daggett wird von Lys Cotiers gespielt.
Also wenn du erwähnst, dass Tom Selleck ohne Schnäuzer auf jeden Fall nicht aussieht wie Tom Selleck und keine Ahnung, dass das irgendwie sieht das aus wie, als dürfte man auf einem Behindertenparkplatz dann parken, wenn er diesen Schnäuzer abrasiert. So geht's mir mit Elias Cotiers mit Haaren. Also,
ja, ist komisch.
Er hat einfach keine Haare, der war immer schon Licht auf dem Kopf, auch in den 90ern. Insofern ist es sehr komisch, dass man hier so mit Haaren ausgestattet hat. Das wirkt halt seltsam.
Naja, stimmt schon. Der Wiedererkennungswert geht so ein bisschen flöten.
Voll, ja.
Der Engel Simon wird von Eric Stoltz gespielt. Gabriel von Christopher Walken, da haben wir ihn. Und erwähnen wir, wer Lucifer spielt? Ich finde es schon eine Erwähnung wert. Oder wäre das ein Spoiler?
Spoiler, wer ihn spielt, ist es nicht, weil es ist ein Cast, nur weil er spät aufkommt. Also man sieht ihn ja im Vorspann schon. Also da wird er aufgezählt insofern.
Stimmt, ja. Viggo Mortensen macht das. Ja, dann haben wir noch Amanda Plummer und Adam Goldberg.
Bisschen Pulp Fiction Klassentreffen hier auf jeden Fall.
Ja, vor allem.
Christopher Walken, Eric Stoltz und Amanda Plummer.
Ja. Und ich finde es so lustig, ne? Es fühlt sich so an, als würden Casterinnen, wenn sie eine möglichst abgefuckte Person brauchen, sofort an Amanda Plummer denken.
Ja.
Weil die spielt doch immer so richtig fertige Alte.
Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich mich an eine Geschichte aus deinem privaten Umfeld erinnere, dann fällt der Apfel ja nicht weit vom Stamm, was die Besetzung angeht. Also ist ja nicht ganz weit hergeholt.
Wieso?
Na, weil du mal gesagt hast, dass du mitbekommen hast, wie sie so privat tickt. War sie nicht diejenige, die du irgendwie bei dieser Ausstellung dann miterlebt hast?
Da gab's ja, eine Story. Ich war auf so einem Kurzfilmfestival in L.A.
Beim Kurzfilmfestival,
ja, genau, da war die da doch war auch sie so bei komplett. So einem Q&A und die, ja, total.
Ja, siehst du.
Die ist völlig durch.
Naja, dann ist es doch offensichtlich, dass man sie besetzt in den Rollen, dass man nicht mit Apfel.
Ja, ich find's nur lustig, okay. Ja, ich glaube, Apfel und Stamm ist das, man spricht man vom Sohn oder Tochter.
Loba.
Okay, aber ist doch völlig falsch angewandt, aber ja, hast du recht.
Not again.
So, und dieser Film ist von den Weinsteins produziert worden. Allerdings schon 93 und kam dann erst 95 raus. Was die wohl ganz gerne so gemacht haben.
Da hätten wir natürlich eine Connection zu Pulp Fiction, was das Studio angeht.
Das stimmt. Und dann noch, ja, zu den von dir angesprochenen Leuten. Ja, also ich meine, das hört man ja schon auch oder hat man damals ja schon auch mitbekommen, dass die Weinsteins ein recht loyaler Trupp sind. Aber das ist jetzt rückblickend wahrscheinlich, war das ganz gerne mal gekoppelt an unschöne Dinge. Ja, wer weiß. Aber
wer weiß, was der Adam Goldberg hier durchmachen musste für die Rolle.
Ja. So, das war jetzt aber auch nicht der größte Film, der hat 8 Millionen gekostet und ist dafür ja schon ganz gut besetzt.
Ja, haben sie schon was vorgenommen für 8 Millionen hier, so die Welt untergehen zu lassen für das Budget, ist schon ambitioniert.
Ja, eben, weil also gerade unglücklicherweise kommt hier halt ein bisschen CGI zum Einsatz.
Oh je, ja. Das,
und das ist halt wirklich, also pun intended, aus der Hölle. All das, Digga. Das geht halt wirklich gar nicht mehr. Hin und wieder haben wir es ja davon, dass das irgendwie gut oder schlecht gealtert ist. Hier kannst du nicht von schlecht altern sprechen. Das sieht lächerlich aus.
That is one big pile of shit.
Ja, big time, Alter.
Ja. Sieht schon wirklich aus wie aus einem PlayStation 1-Spiel. abfotografiert mal, mit einem alten Handy von Nokia.
Ja. Und dann nochmal selbst nachgezeichnet. Also wirklich schlimm. Ja.
Und zwar mit verbundenen Augen nachgezeichnet.
Ja, also wirklich übel. Aber das Schöne ist, die sind jetzt nicht wahnsinnig präsent. Also es gibt so zwei, drei Momente, wo wir diese Effekte haben und da muss man dann halt kurz durch und dann war es das auch. Mhm. Deswegen, ich finde es nicht dramatisch in diesem Film.
Okay.
Wie geht's dir damit?
Ich finde es auch nicht dramatisch.
Okay.
Weil ich bin jetzt auch nicht so, wir sind ja beide jetzt nicht religiös, also einfach mal so gut wie gar nicht. Aber ich bin irgendwie schon manchmal Fan von diesen Gut gegen Böse, weißt du, so Himmel gegen Hölle. Ich meine, du hast ja Good Omens gesehen und ich habe American Gods gesehen. Das sind ja alles so Serien, die durchaus in dem Fahrwasser von der Thematik hier schwimmen. Und das hat schon ein bisschen was Episches und die Besetzung holt halt einiges raus, Alter. Du hast halt Christopher Walken so in der zentralen Rolle und
ja.
Viggo Mortensen, das fand ich richtig gut. Also
ich auch, Alter, da war ich krass überrascht, weil den hat er wirklich geil gespielt.
Der war mega, ja. Und insofern macht der Film schon einiges richtig, aber er übernimmt sich auch in manchen Teilen. Insofern bin ich mal gespannt, was dein Fazit hier ist. Aber wie gesagt, bei mir ist das ein Film aus meiner Jugend, bei dir ist es natürlich eine Erstsichtung.
Mhm.
Deswegen würde ich das mal aus deiner Perspektive dich mal fragen, wie es da aussieht, weil da ist es natürlich eine Herausforderung.
Ja, aber ich finde, der hat ein sehr angenehmes Pacing.
Mhm.
Und ich finde die Figuren auch ziemlich cool. Also tatsächlich finde ich die Hauptfigur noch mit am uninteressantesten. Aber ich finde dafür
echt,
den... Ja, schon. Ich finde aber den Nebencast echt stark und auch so, was die Figurenzeichnung
angeht. Achso, du meinst den Detective?
Cool. Ja.
Ah, okay. Siehst du, ich sehe zum Beispiel Gabriel als Hauptfigur. Weil der ist für mich so dieses Gesicht für dieser God's Army-Reihe. So, auch wenn er natürlich im ersten Teil jetzt nicht so...
Das ist richtig. Er ist die Figur, die sich durchzieht. Aber der Protagonist in diesem Film ist natürlich Tom Staggett.
Okay. Ja, gut. Den würde ich dann auch als am ehesten austauschbar hier formulieren, definitiv. Aber was hat Christopher Walken als Gabriel, weißt du, ist schon...
Ey, der schockt, auf jeden geil, Fall. Oder? Und ich fand auch Viggo Mortensen super. Und ich fand auch Eric Stoltz echt gut.
Voll, ja.
Als diesen Engel. Wie ich nicht so gut fand, war Adam Goldberg.
Mhm.
Ich finde das, was Amanda Plummer hier macht, das war solide, es fällt aber auch nicht groß ins Gewicht. Aber Christopher Walken hat mich echt mal wieder überrascht, weil ich habe ja wirklich schon viel von dem gesehen und habe mir immer wieder, also bilde mir ein, so ein bisschen einen Überblick über seine Range zu haben. Und hier hat er trotzdem was gemacht, was ich so davor noch nicht gesehen habe. Weil Christopher Walken ist ja schon auch mitunter halt sehr beliebt für seine sehr eigene Art zu sprechen.
Ja, klar.
Und hier macht er was mit seiner Stimme, was ich aus anderen Filmen von ihm nicht kenne.
Mhm.
Weil er plötzlich hier sehr, also spricht auch sehr viel tiefer, als er eigentlich spricht.
Mhm.
Und dann auch ohne dieses, genau, er hat ja sonst immer so krasse Bewegungen in seinen Worten.
Mhm.
Und hier spricht er das relativ stoisch mit dieser tiefen Stimme und das ist krass, weil das, also vielleicht auch, weil man ihn anders kennt, es kippt halt sofort in was Mörderbedrohliches. Und das macht er schon echt geil.
Ja, wir haben ihn ja gesagt mit dir. I will not allow any
talking monkey take my place. Siehst du, aber da ist nur das Ende, das, was ich meine. Davor ist noch was er halt immer macht, dieses Brechen in der Stimme mit diesem Hoch und Runter.
Mhm.
Und es gibt dann aber eben echt Passagen, wo er so total tief stoisch auf einer Ebene das so sagt. Das
ist super, hier ist zum Beispiel auch interessant, dass er innerhalb von einem Satz macht er dieses Hoch und Runter, weißt du, dieses typische
Christopher Walken.
Genau, und dann wieder eine Linie und so. Ja. Also er macht, weißt du, so das alles. Talking Monkey. Ja, ist schon cool. Und dann geht er runter
und bringt
er vom Satz. Schon cool.
Macht er wirklich geil hier, wie der das eben auch, also wie der diese Figur mit der Stimme halt unterstützt. Und fand ich groß.
Ja.
Das macht Spaß.
Finde ich auch. Also Eric Stoltz mochte ich auch, aber der hat schon teilweise so diese Momente, die man sich in so einem Film halt auch vorstellt. So, weißt du, der sitzt halt dann in so einer dunklen Ecke und die Haare ins Gesicht säuselt das ist dann.
Halt 90s,
also den habe ich halt auch hier. I'm so tired of this war. Das ist so die Stimmlage von ihm, weißt du. Also er ist dann natürlich so der, ja, tired halt.
Naja, das ist schon auch eben sehr 90s.
Mhm.
So diese Art der Inszenierung oder wie die Figuren eben gezeigt werden. Aber fand ich gut.
Ja, also, vor allem
konnte ich voll mit leben.
Wir haben ja den direkten Vergleich zu Pulp Fiction und da war er eher so dieser aufgedrehte Dealer, weißt du, der dann eher so in Panik gerät und der immer total auf 180 ist so. Und hier ist er halt so total, lässt seine Schultern hängen und hat eigentlich keinen Bock auf diese ganze Scheiße. Also der zeigt auch eine gute Range.
Ja, gut, ich würde diesen Film jetzt, glaube ich, wirklich nicht ansatzweise mit Pulp Fiction vergleichen.
Nur jetzt vom Typ. Ja, weil das jetzt klar. Mal eine bekannte Rolle von ihm ist. Wenn ich dir jetzt sage, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier irgendeine Referenz hier zu diesem, wie hieß er nochmal? Zu dieser Verfilmung von dem, der Typ, der auch American Psycho geschrieben hat. Wie ist der Autor?
Fuck. Mit E was?
Ich denke mal an Bryce Dallas Howard, aber nee. Das klingt so ähnlich auf jeden Fall. Bret Easton Ellis.
Bret Easton Ellis.
Ja, siehst du. War doch nicht so weit entfernt bei der Eselsbrücke.
Naja.
Und der hat ja mal so ein anderes Buch geschrieben, was auch verfilmt worden ist, wo Eric Stoltz halt mitspielt. Aber wenn ich diesen Film als Referenz nenne, dann kann keiner was mit anfangen. Mir fällt noch nicht mehr der Titel ein, Alter.
Mhm.
Irgendwas mit Eis.
Okay. Apropos Bret Easton Ellis und American Psycho. Hast du mitbekommen, dass Guadagnino einen neuen American Psycho macht?
Ja, das habe ich mitgekriegt, dass das in Planung ist.
Da bin ich mal gespannt.
Gucken wir mal.
Ja. Also ja, deswegen du, ich, klar, es sehe ich hier so ein paar Sachen, die nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich war wirklich überrascht, dass ich hier sehr gut durchgekommen bin und Christopher Walken hat mir das Ding sehr schmackhaft gemacht.
Mhm.
Wie geht's dir denn jetzt nach so einer erneuten Sichtung?
Auch gut.
Ah ja?
Ja, okay. Also ist immer noch ein guter Film, den man sich ab und zu mal geben kann. Also es ist wahrscheinlich genauso, wie du sagst. Ich habe, glaube ich, auch das Sequel gesehen mal. Dritter Teil, keine Ahnung. Aber es ist wie Highlander. Es wird schwächer nach dem ersten Teil und eigentlich hätten die das nicht weiter ausschlachten müssen. Aber war dann wieder so, wie gesagt, es war so die Videothekenzeit, wo sie dann halt Direct-to-Video irgendwelche Sequels abgedreht haben, die dann auch nochmal irgendwie ausgeliehen worden sind, wo dann auch nochmal ein bisschen Geld in die Kassen gespült worden ist.
Klar.
Mhm. Aber das war dann um einiges liebloser, aber den fand ich schon noch okay, also der funktioniert schon noch gut.
Mhm.
Ja.
Mensch, scheinen wir ja recht ähnlich zu sehen.
Ja, scheiße.
Ja, scheiße.
Für meine Punkte.
Und im Kino hat er auch ansatzweise funktioniert, also da hat's Doppelte gemacht aus den 8 Millionen, knapp über 16. Nicht der große Wurf, aber wahrscheinlich auch kein Flop.
Nee, Flop war's nicht.
Alright, sollen wir zum Punkten kommen oder was?
Mach das mal. Ich
Rated immer so R ist das Ganze, geht 98 Minuten.
Wie dieser scheiß Film hieß, Alter, das lässt mich nicht mehr los. Ich weiß, dass Robert Downey Jr. noch so einen abgefuckten Dealer gespielt hat.
Du meinst diesen Eric Stoltz-Film?
Ja, ja. Das Problem ist, ich habe gerade eine Eric Stoltz-Filmografie geguckt und nicht, dass ich den da einordne und der spielt da nicht mit, weil da habe ich ihn nicht gefunden.
Okay.
Aber liest in der Zeit die Punkte vor.
Gut. 6,4 auf IMDb. Metascore ist bei 44. Das ist nicht so doll. Letterboxd 3,0. Und ich bin bei 7 Punkten.
Ui.
Ey.
7 noch von dir.
Mhm. Ja, Christopher Walken holt hier eine Menge raus.
Ja, die beiden verwechsel ich gerne. Okay. Eric Stoltz war nicht bei Less Than Zero, hieß der Film nämlich. Unter 0.
Und das ist auch ein Buch von Bret Easton Ellis?
Ja.
Weißt du, wie die Romanvorlage heißt?
Nee.
Okay,
aber
schade.
Wahrscheinlich genauso.
Der muss ja nicht sein.
Doch, in dem Fall, glaube ich, Last in the Release auch das Buch.
Okay.
Und mit wem ich ihn verwechselt habe, war mit James Spader.
Ach.
Weil der junge James Spader und der junge Eric Stoltz, die werfe ich gern mal irgendwie, also was die Filmrollen angeht und die Besetzung in verschiedenen Filmen, werfe ich die gern mal durcheinander.
Mhm.
Jetzt bin ich über Robert Downey Jr. reingegangen, weil ich wusste, dass der da mitgespielt hat, einen jungen. Und sehe, okay, das war nicht Eric Stoltz, das war James Spader. Aber ich meine nur, wenn ich jetzt irgendeinen komischen Film mit Eric Stoltz genannt hätte, den keiner kennt, so dann, deswegen habe ich die Pulp Fiction-Referenz gemacht.
Ja.
Okay.
Alright.
So, dann du jetzt.
So viel zu The Prophecy und jetzt
ja. Grüß an Jan.
Ich mein letztes Los von den 10.
Mensch.
Das war ja angekündigt und überfällig. Und es war von Sylo und es war so ein bisschen der Ersatz, weil das, was ich ursprünglich von ihm gezogen hatte, irgendwie echt nicht auffindbar war.
Mhm.
Und deswegen habe ich es nicht das Beste genommen. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2012, den ich passenderweise eh sehen wollte. Trotzdem liebe Grüße an Sylo, weil den hat er November 2020 reingeschmissen, also vor 4 Jahren.
Wahnsinnig lange her.
Geil. Und der Film heißt schlicht und ergreifend No.
Mhm.
was die Recherche nicht gerade einfach gemacht hat.
Weil, glaube ich, ja.
Google mal nach Nord. Ja. Tricky.
Glaube ich gern.
Kennst du den Film?
Nee.
Okay, aber du wusstest auch, dass es den gibt?
Nur anhand unserer Tabelle.
Ach so, okay. Na, weil das war wirklich ein Film, den wollte ich immer mal sehen.
Nee, ich hatte ihn nicht auf dem Schirm.
Okay. Du hast aber vom Regisseur hast du schon ein paar Sachen gesehen, weil das ist Pablo Larraín. Der hat 24 Credits, darunter halt 2016 Jackie. Den hast du gesehen. Ich weiß nicht, ob du Emma gesehen hast, 2019.
Nee.
Den habe ich.
Anya Taylor-Joy, oder?
Nee, nicht Emma, sondern EMA, also EMA.
Ach, den habe ich gesehen, ja. Ja, okay. Mit Gael García Bernal.
Genau.
Ja, den habe ich hier schon rezensiert.
Siehst du? Mhm. Das ist, der war auch von ihm. Und Spencer haben wir ja auch gesehen.
Ja.
2021. Genau, dann hat er auch diese Miniseries gemacht, Lizzie Story. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Mhm. Und dann war er jetzt zuletzt, also er war nicht Oscar nominiert, aber sein Film für beste Kamera, El Conde, war nämlich auch von ihm.
Ah ja.
Ja. Also hat schon ein paar große Filme gemacht mit diesen 24 Credits. Und der nächste, der interessiert mich schon auch, weil der wird Maria heißen. Ist strangerweise für Netflix, weil das klingt eigentlich, könnte das sonst auch so Oscar-Stoff sein. Und zwar spielt Angelina Jolie
Maria Callas. Ja.
Maria Callas. Ja. Und so in ihren letzten Jahren. Ne? Mhm. Und der war nämlich in Venedig schon als bester Film nominiert.
Ja, deswegen wundere ich mich gerade, dass du meinst Netflix. So, weil ich weiß, dass der so auf...
Nee, der ist für Netflix angekündigt.
Okay.
Und das kann natürlich sein, dass das wieder jetzt die Sorte Netflix-Film ist, wo sie dann eine kleine Kinoauswertung auch noch planen, damit sie für Awards in Frage kommen. Hm. Aber der soll bei Netflix erscheinen.
Das fände ich bestimmt noch, weil Angelina Jolie ja, glaube ich, auch als Schauspielerin nominiert war.
In Venedig?
Ja.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Ich
also auf jeden Fall hatte sie...
Also der war als bester Film nominiert, das weiß ich.
Ich glaube, sie hat schon irgendwelche Nominierungen für den Film eingeheimst.
Das kann sein, ja.
Ich weiß nicht, ob direkt da.
Ich glaube, es war nicht in Venedig. Mhm. Naja, jetzt ist dieser Film hier basierend auf einem Stück, was, glaube ich, nicht veröffentlicht wurde. Also Antonio Scametta hat ein Stück namens El Plebiscito geschrieben. Und den Typ kennt man insofern, weil der auch die Vorlage zu Il Postino geschrieben hat.
Okay.
Das ist wiederum ja dann ein bisschen größerer Film und der ist erst gerade gestorben. 15. Oktober diesen Jahres ist der Herr gestorben und der hat eben die Vorlage geliefert und zum Drehbuch gemacht hat das Pedro Perano. Und auch hier spielt Gael García Bernal die Hauptrolle. Und es ist ein recht interessantes Ding, finde ich, weil es behandelt ein Thema, was auch in anderen Filmen schon behandelt wurde, aber hier haben wir eine Sichtweise, die ich ziemlich ungewöhnlich finde, weil wir befinden uns in Chile und nachdem jetzt 16 Jahre Diktatur geherrscht hat, weil 1973 kam ja Pinochet und hat den Laden übernommen und hat halt jetzt 16 Jahre als Diktator regiert und jetzt gibt es internationalen Druck, weil natürlich Amerika und Co. haben das mitbekommen, dass das alles nicht so cool läuft mit dieser Diktatur. Heißt, der internationale Druck sorgt dafür, dass Augusto Pinochet jetzt im Juli 88 ein Referendum angekündigt hat. Es soll also eine Volksabstimmung abgehalten werden, bei der die Bürger Chiles abstimmen können, und zwar mit Ja oder Nein, Sí oder No.
Ah, daher der Titel.
Daher der Titel. Und da geht es darum, schlicht und ergreifend, wollt ihr weitere 8 Jahre mit Pinochet als Präsident / Diktator oder nicht. Eigentlich
8 Jahre geht immer so eine Legislaturperiode.
Das ist jetzt das, worüber hier abgestimmt wird. Ja. Mhm. Und eigentlich eine Frage, wo man ganz klar sagen müsste, ja logisch, einfaches Ding. Ne? Also es ist ja klar, dass alle Bürger in dem Moment für Nein stimmen. Mhm. Jetzt ist das aber ähnlich wie mit dem, was ich neulich mit dem iranischen Film hatte. Es wird schon auch ein bisschen gezeigt, dass das Land halt, also dass ein Großteil der Bevölkerung halt schon auch hart gebrainwashed und vor allem hart eingeschüchtert ist durch dieses Diktaturregime und demzufolge es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass alle Leute für Nein stimmen. Im Gegenteil, es sieht sogar halt stark danach aus, als würde Pinochet mit seinem Regime dafür sorgen, dass das Ja durchkommt. Erst recht, weil halt auch da, ja, der lässt schon auch durchblicken, dass diese Abstimmung halt mehr pro forma ist, um diesem internationalen Druck so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil die dann halt sagen könnten so, ja Leute, was wollt ihr denn? wir haben drüber abgestimmt und das Volk hat abgestimmt und will immer noch Pinochet. Hm. Jetzt gibt es aber natürlich auch gerade die Leute von der Non-Fraktion, die haben natürlich ein starkes Interesse daran, dass diese Abstimmung mit Nein ausgeht. Auch wenn halt da eben Pinochet mit dem daran hängenden Militär, also ist natürlich auch eine gefährliche Situation, weil halt viele davon ausgehen, zur Not holt er sich das Ding halt mit Militärgewalt. Ja, trotzdem gehen jetzt die Oppositionsführer auf so einen jungen Typen zu, der in der Werbung arbeitet. Also die Figur von Gael García Bernal heißt René Saavedra und ist Werbefachmann. Der arbeitet in so einer Werbeagentur. Jetzt kommt dieser Oppositionsführer auf ihn zu und will, dass er die Kampagne leitet. Er soll also die Kampagne für die No-Seite anführen. Mhm. Problem dabei ist, dass der in der Agentur arbeitet, wo sein, ich weiß, sieht so ein bisschen aus, als wären die Partner, aber manchmal hat es auch so ein bisschen Vibe davon, dass der andere sein Chef ist. Jedenfalls gibt es da natürlich noch ein paar andere Leute, die arbeiten und die, der eine vor allem, ist halt ganz klar auf der C-Seite. So, das heißt, es dauert ein bisschen, bis der überhaupt auch öffentlich sagen kann, ich mache jetzt diese No-Kampagne. Ne, am Anfang erzählt er seinem Partner dann auch noch so, nee, der kam auf mich zu, aber ich habe es abgelehnt. Und irgendwann macht er das halt. Und jetzt hat natürlich die No-Seite begrenzte finanzielle Mittel, das Ding hier umzusetzen und werden natürlich auch ständig beobachtet vom Militär oder halt von Pinochets Schergen. Und so gesehen ist das nicht einfach oder halt ein heikles Ding auch. So, was jetzt aber angekündigt ist, dass die, weil wir befinden uns dann, als die Kampagne losgeht, sind wir 27 Tage vor der eigentlichen Wahl. Und jetzt ist so vorgesehen, dass jede Seite kriegt 15 Minuten pro Tag im Fernsehen, um für ihre Seite zu werben. Das zu unterschiedlichen Zeiten und zu Beginn der Kampagne auch noch ganz mies einfach so Pinochets Partei, also Seite für sie, zur absoluten Primetime und die No-Seite halt irgendwann mitten in der Nacht. Hm. Ja, und jetzt geht's.
Schon ein bisschen abgekatert.
Ja, total. Und jetzt geht's halt drum, wie die diese Kampagne aufstellen und wie das Ding dann schlussendlich ausgeht. Wobei, also das hat man, glaube ich, mitbekommen, dass Chile mittlerweile keine Diktatur mehr ist und insofern ist der Ausgang eigentlich relativ klar. Jetzt ist aber natürlich spannend, wie sie da hinkommen, weil man hat in solchen Filmen ja sonst immer, verfolgt man irgendwie eine Familie, die halt irgendwie vom Schicksal gebeutelt auf der einen Seite leidet oder beleuchtet man vielleicht auch noch irgendwie ein paar Figuren auf der anderen Seite, dass du irgendwie so ein bisschen die Umstände mitbekommst. Und hier bist du halt ganz klar auf der No-Seite und dann auch noch aus der Sicht eines Werbefachmanns. Was halt ziemlich flashig ist irgendwie, weil der am Anfang, also musst du vorstellen, jetzt gerade das Ding in Südamerika, du hast die Situation so, dass halt der Westen in Form von USA schon irgendwo interessant ist, aber eben durch das Regime und alles, was da so mit dranhängt, natürlich auch so ein bisschen verteufelt wird. Ne? So ein bisschen dieses DDR-Szenario.
Okay.
So, und jetzt ist da aber eben diese Umbruchstimmung. Und deswegen steigt der Film auch damit ein, dass er gerade an einem Spot oder einer Kampagne für ein Getränk arbeitet, was halt so ein bisschen das chilenische Cola ist. Mhm. Das ist, glaube ich, Fizz. Und dann machen die eben auch einen Spot, der sich sehr nach Coca-Cola anfühlt. Wo halt Leute tanzen und alle total viel Spaß haben in dem Moment, wo sie die Flasche aufmachen und einen Schluck von dem Getränk nehmen und feiernde Leute und eben plötzlich irgendwelche Pantomimen und so, wo der eine dann auch fragt, was zur Hölle haben die in dem Spot verloren? Und es geht halt einfach nur, das sind halt jetzt schon so Spots aus der Richtung, dass es eher um Mut geht, als jetzt wirklich um das darum, das Produkt konkret zu bewerben und zu sagen, das ist ein guter Drink, weil so und so, sondern die verkaufen halt mehr eine Stimmung mit dem Drink auch. Mhm. Und das ist eben Freiheit, der Westen und alles, was da so an tollen Dingen mit dranhängt. Ne, also wird halt eben auch mit diesem Getränk wird gleichzeitig so ein bisschen der Freiheitsgedanke mitverkauft.
Verstehe.
Und deswegen ist diese Agentur oder eben jetzt der Herr, der diese Kampagne gemacht hat, nämlich René Saavedra, für die Opposition interessant, weil die jetzt halt darauf hoffen, dass der irgendwie diese Kampagne mit der richtigen Stimmung aufziehen kann. Problem ist, diese Diktatur hat natürlich auch sehr viel Leiden verursacht. Da sind Tausende von Menschen hingerichtet worden, da sind Tausende von Menschen verschleppt worden und wurden dann einfach nie wiedergefunden. Und so, da war ja Korruption vom anderen Stern. Mhm. Und ein übles Terrorregime. Und jetzt hast du natürlich dann auch auf der Seite der No-Leute, die dann sagen, als er mit den ersten Entwürfen für so einen Spot ankommt und das halt alles voll irgendwie Halligalli, gute Laune ist und so, sagen die, sag mal, wollt ihr uns verarschen? So, was ist denn mit dem Leiden der Leute? Wir können hier, wir verkaufen hier kein Getränk, sondern das ist ein Trauma, Alter. Wir müssen das Trauma der Leute auch irgendwie mit thematisieren. Wir müssen die Leute auch in ihren Emotionen kriegen, weil so, das ist nicht, als würden wir hier einen Kaugummi kaufen, sondern hier geht es einfach um die Zukunft des Landes und um die tragische Vergangenheit. So, das muss halt thematisiert werden. Und deswegen ist das natürlich für sehr viele Leute, deren Familien hart gelitten haben unter dem Regime, natürlich ein Tritt in die Fresse, wenn der halt das Ding irgendwie so wie so ein Produkt behandelt.
Ja, klar.
Ja, und dann finden die aber recht schnell eine Linie, in der sie fahren, gemeinsam fahren wollen. Und dann geht es eben drum, jetzt diese Zeit der Kampagne, diese 27 Tage vor der Wahl und mit dem Ausgang dann. Mhm. So viel erstmal zur Handlung. Und das Besondere an diesem Film ist die Optik. Weil der Regisseur hat sich gedacht, um diese Zeit möglichst gut rüberzubringen, arbeiten wir auch mit Equipment aus dieser Zeit. So, das heißt, die Kamera, also für technikaffine Leute, das ist eine Ikegami HL79 EAL und das ist halt diese, du kennst diese Dinger auch, das waren so kleine Kameras, die du geschultert hast, die dann so festgehalten hast und vorne eben so ein bisschen konisch dieses Objektiv oder das Teil, was vorne am Objektiv dran ist. Du hast die Dinger garantiert schon mal gesehen, die gibt es auch heute noch, natürlich ja, in einer weitaus besseren Fassung. Jetzt ist auch spannend, weil das ist dieses U-Matic-Format von den Negativen, die aufgenommen haben. Und du erkennst das sofort, es wird dich voll an VHS erinnern, weil du musst dir so vorstellen, dass jetzt sämtliche Objekte und Personen, die du hier also alles, was du im Bild siehst, hat diese Ränder, die so einen kleinen RGB-Farbversatz haben. Also weißt du, die Ränder sind nicht ausgefranst, aber so die Farben sind wie so ein bisschen verlagert, das siehst du eben auch bei so einer, ja, wie früher bei VHS, die du irgendwie viel zu oft abgespielt hast,
ja, und sich das Bild dann so langsam. Mhm. Wie so ein Malbuch, wo du so über die Linien rüber gemalt hast.
Ja, genau.
So ein bisschen.
Ja. Mhm. Und so ist der komplette Look des Films, Alter. Und das hat mich am Anfang schon gefordert, weil das ist wirklich nicht angenehm anzugucken. Du guckst den Film in HD an, der dann aber eben mit diesem Farbversatz daherkommt. Es ist die ganze Zeit so, dass du das Gefühl hast, boah, Alter, ich muss das Bild neu einstellen. Ne? Also es ist wirklich schon borderline anstrengend, das zu gucken.
Aber das Stilmittel, okay.
Aber es ist eben das Stilmittel, weil passend dazu ist halt auch immer, ne, die haben dann in diesem Konferenzsaal, wo er dann immer zeigt, was sie gerade an Spot produziert haben, so, haben die dann so einen Fernseher stehen, wo er das dann abspielt. Hm. Und dann hat er aber eben den dazugehörigen Rekorder, passend wirklich zu dem Format, auf dem die hier gedreht haben und der Kamera, also das waren dann eben auch diese, das sind so graue Rekorder, wo du so eine blaue Taste hast zum Play und eine rote zum Recorden, der Rest ist weiß und so, also so üble Kästen. Und genau so von so einem Ding spielt er dann eben auch die Bänder ab. Das heißt, das, was er abspielt, passt halt auch zum Look des Films, den wir sehen. So, und dadurch kriegt das natürlich nochmal ein bisschen eine Metaebene, weil halt alles gleich aussieht. Ja, und das eben passenderweise dann auch in 3:4. Und das ist halt war ein recht typisches Format für Ende der 80er und dadurch ja, erzeugt das vielleicht nochmal eine Ecke mehr Realismus. Mhm. Ja, und zum Realismus kann ich auch noch sagen, das habe ich recherchiert, wie diese Figur, also das ist nur angelehnt an wahre Begebenheiten. Weil die Figur von Gael García Bernal, die ist eine Mischung aus zwei Leuten. Also es gab José Manuel Salcedo und Enrique García, die wurden hier zu dieser Figur fusioniert.
War auch nicht das erste Mal im Film, dass man da zwei Personen genommen hat, die historisch schon mal irgendwie aufgetreten sind und hat daraus irgendwie eine Figur gemacht.
Ja, davon. Eben. Witzig ist, dass die beiden Figuren, die hier zu einer gemacht wurden, die realen Personen spielen hier auch mit im Film.
Okay.
Als Komparsen halt und treten aber spannenderweise für die Gegenseite auf. Also die haben hier sowieso einige Leute aus der realen No-Kampagne für die C-Kampagne im Film eingesetzt.
Okay.
Das ist ganz nice. Ja, und sowieso ist das politisch, das Drumherum total spannend, weil dieser, der Herr, den ich vorhin beschrieben habe, der für die der sich dann auch für die Gegenseite einsetzt, also für die C-Seite, der auch aus der Werbeagentur. Der Schauspieler heißt Luis Gnecco. Und seine Eltern, wie auch Larrains Eltern, also die des Regisseurs, deren Eltern waren in der C-Kampagne. Und jetzt stell dir mal vor, also der Witz ist, die Eltern des Regisseurs sind heute noch politisch aktiv, aber halt für die Right-Wing-Seite. Ne? Also die sind einfach auf der C-Seite tendenziell. Und dann geht der Sohn hin und macht einen Film über die Nord-Kampagne. Das ist schon irgendwie krass, finde ich.
Also, ja, ist prekär.
Ja, aber auch spannend, was es halt über diese Zeit und den Umbruch, der damit dranhängt, sagt. Ne? Also die Eltern damals in der C-Kampagne, heute noch mit einem konservativen Mindset unterwegs, haben aber einen Sohn auf die Welt gebracht, der halt diese Zeit mitbekommen hat und der mit diesem liberalen, eher linken Mindset unterwegs ist und dann auch einen Film macht über diese linke Seite. Ja, schon spannend. Ja. Und natürlich hatte das dann auch zur Folge nach dem Film, dass es Leute gibt, die das damals live mitbekommen haben, die auch bei der No-Kampagne waren und witzigerweise dann auch einer, der da Regie geführt hat bei der No-Kampagne, die haben dem Film dann schon vorgeworfen, dass das ein bisschen vereinfacht wird und dass der Film halt so tut, als hätten die Spots alleine dafür gesorgt, dass mit No schlussendlich abgestimmt wurde. Und natürlich entspricht das nicht den Tatsachen. Larrain hat sich dazu auch geäußert und hat halt gesagt so, das ist ein Film, das ist keine Doku oder jetzt hier kein Testament, es geht nur um die Art und Weise, wie wir das damals wahrgenommen haben. Und das passt zu dem, was ich eben gesagt habe, ne? Als Eltern von konservativen Politikern hat er als junger Typ das damals im Fernsehen halt so mitbekommen. Der war von den Spots fasziniert. Der hat mitbekommen, dass die anders waren, weißt du, dass das irgendwie nicht das Fernsehen war, was er kannte bis dahin. Und vor allem halt, dass das auch komplett konträr war zu dem, was halt Pinochets Seite gemacht hat mit ihrer Kampagne. Also auch wirklich cool. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist, glaube ich, schon auch mit so einem Witz des Films, dass du halt eben mitkriegst, wie die, mit was für Mitteln die ihre Kampagne aufziehen. Und ja, und natürlich gab es dann eben Leute, die das kritisiert haben, bis hin zu irgendwelchen Politikwissenschaftlern, die halt das in Frage gestellt haben, ob man halt wirklich diesen Moment feiern sollte, in dem Aktivismus eher zu Marketing wurde. Na, weil das ist also, das suggeriert uns der Film, dass die im Endeffekt mit gutem Marketing die Kampagne gewonnen haben.
Klingt interessant.
Ja, aber es ist natürlich auch irgendwo fragwürdig. Ne?
Also ja,
den Teil kann ich verstehen, dass es dann Leute gibt, die halt sagen, hey, wir haben so unter dieser Diktatur gelitten und es war einfach, also weil die No-Kampagne ist halt wirklich hingegangen in Regionen, wo die Leute gar nicht gewählt haben, weil die einfach sagen, hey, wir leben in einer Diktatur, was bringen mir denn fucking Wahlen? Weißt du? Und haben da die Leute wirklich einzeln angesprochen und sind da hingegangen und haben dafür gesorgt, dass die für No abstimmen. Und das war, Digga, am Ende, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil es hier wirklich um anderes geht. Und wie gesagt, man weiß, dass das mit No ausgegangen ist. Das war nun wirklich nicht eine deutliche Kiste.
War also, knapper.
Also knapper, als ich das wirklich gedacht hätte. Ja. Alter, und ich habe einen der schönsten True Effects zu diesem Film, den wir, glaube ich, jemals hatten. Also ich habe es so gefeiert, Alter. Das hat natürlich auch wieder mit dem Titel des Films zu tun. Weil auf Amazon.com kam, haben wir es? Was fotografierst du jetzt?
Sorry.
Telefon leise stellen ist bei der Aufnahme, das ist nicht durchgedrungen. Also wirklich.
Aber es hat einen Grund, warum ich mein Telefon laut habe.
Nämlich?
Ich habe die letzten 3 Tage, hatte ich Stromausfall nachts.
Oh.
Komischerweise. Und dann ist mein Radiowecker logischerweise ausgegangen. Ach, und ich dachte, okay, bevor ich den Lee hier hängen lasse und komplett verpenne, weil mein Radiowecker irgendwie 0.15 Uhr anzeigt, weil er seit 15 Minuten wieder Strom hat. Dachte ich, ich mach mal mein Handy an und stell mal da den Wecker.
Sehr vorbildlich.
Und deswegen war hier noch die Lautstärke, normalerweise habe ich es ja immer auf lautlos.
So.
Also ist ein bisschen off-topic, aber ich habe gerade, während du No rezensiert hast, habe ich ja die Episodennummer zugefügt, damit die Leute wissen, okay, der Film wird jetzt rezensiert in der und der Episode, können sich ja noch ein bisschen, können sich darauf vorbereiten. Und dabei habe ich gesehen, dass direkt 3 Filme über No 9 Days in der Tabelle drin steht.
Ja.
Von Leutnant Ferrante.
Den hatten wir doch.
Ja. Den hat Classic Dave hier einfach nach mir die Sintflut.
Ja.
Ich fege eure Tabelle, ist mir doch egal.
Ja, aber ich habe ihn nachgeguckt, ne? Also.
Ja, ja, du hast ihn auch noch nachgeguckt und ich werde ihn auch nochmal sehen. Insofern kriegt Leutnant Ferrante die Meinung von uns allen dreien. Aber normalerweise.
Ja, stimmt, da hat Dave einfach mal kurz.
Dave nicht abgeglichen. Was ist da los? Und jetzt wollte ich ihm gerade hier Tabelle fotografieren und schicken und sagen, was ist da los. Ja.
Ja. Möchtest du jetzt noch den Trivia-Effekt hören?
Den will ich trotzdem hören, weil so spektakulär, wie du ihn angekündigt hast, also es kommt der beste Trivia-Effekt in 600 Episoden, natürlich will ich ihn hören.
Nicht, das ist schon wieder ein Superlativ, was du jetzt ausgegraben hast.
Das habe ich alles von ihr gelernt.
Ja, genau. Das hast du es wieder. Vorhin hast du es noch von den Leuten gehabt, die gerne mit Sensationen werben und jetzt.
Jetzt kommt der Trivia-Effekt, ladies and gentlemen.
Ja, pass auf, ist wirklich schön. Ich habe gesagt, auf Amazon.com gingen eine Menge Beschwerden ein, ne? Mhm. Und es ist angeblich der Film mit den meisten Beschwerden. Weil aufgebrachte Mütter haben sich da gemeldet. Nicht nur natürlich Mütter, aber eine hat halt konkret geschrieben, und das kann ich mal vorlesen, weil das habe ich mir rausgeschrieben. Die hat geschrieben, my son keeps ordering this freaking movie with our Fire Stick because he'll press buttons and it'll hear me saying no in the background.
Oh.
So, jetzt haben die halt, jetzt mussten die da irgendwelche Auflagen an diesen Film rankleben, damit der halt nicht dauernd versehentlich bestellt wird.
Okay, das ist natürlich geil, ja.
Weil die immer wieder halt irgendwelche Kinder, die auf dem Firestick rumdrücken und im Hintergrund hast halt die aufgebrachte Mutter, die Nein schreit und dann haben die immer diesen Film bestellt.
Okay, das ist ja geil.
Ja, fand ich sehr schön.
Ja, das ist schon wirklich gut.
Ja.
Also zumindest ist es einer Top 10 der schönsten Fun Facts.
Ja, auch nur höchstens so wollte ich den einordnen. Ich habe nicht vom schönsten gesprochen, aber gut. Einer der schönsten, meine ich, habe ich gesagt. Ja, und jetzt kann ich noch, ich glaube, die anderen Schauspieler brauche ich nicht erwähnen. Antonio Segers spielt mit, Alfredo Castro. Das sind alles Leute, die zwar sehr gut arbeiten, aber die man nicht unbedingt kennt. Gael Garcia Bernal ist natürlich ein Herr. Du hattest ja, glaube ich, schon Mozart in the Jungle.
Ja.
Und ich meine, das Spannende ist, er musste sich in das Chilenisch schon auch reinfuchsen, ne? Weil der Herr ist Mexikaner, musste dann ein bisschen arbeiten, um sich einen authentischen chilenischen Akzent zuzulegen. Mhm. Hat sich dafür natürlich auch dort aufgehalten und geübt und so.
Aber hat ja mittlerweile tatsächlich, glaube ich, in allen spanischsprachigen Ländern hat er.
Ja, ja, ich glaube, der hat das schon
überall mal reingeguckt, ja.
Ja. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, was der so macht, weil. Ich meine, 76 Credits ist schon eine ganze Menge und 6 davon sind upcoming. Also der hat jetzt schon 6 Projekte in der Pipeline. Und 1 davon fand ich interessant, weil er wird demnächst Zorro spielen.
Aha.
In einem Film, der schlichtweg nur Z heißt. Mhm. Und dieser Film wird von Jonas Cuaron gemacht. So, jetzt haben wir das nächste Nepo Baby.
Okay, der Bruder.
Der Sohn.
Ach, der Sohn, ich wollte gerade sagen, ja, nicht Bruder, der Sohn. Ja,
Alfonso Cuarons Sohn wird demnächst Zorro inszenieren und der wird von Gael Garcia Bernal gespielt. Bin mal gespannt.
Jede Generation hat ihre eigene neue Zorro-Verfilmung.
Ja, aber ich finde es schon witzig, weil man hat hier so ein paar, also man sieht hier eben auch ein bisschen was von seinem Privatleben in der Figur und dann hat er einen Sohn und dann wäscht er irgendwie das Auto mit seinem Sohn und dann siehst du halt so das Auto und dahinter steht er und schrubbt. Alter, der ist so klein, also Gael Garcia Bernal ist halt wirklich kurz geraten. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die das machen, weil ich es mir, also es könnte halt einfach wirklich lustige Situationen zur Folge haben, wenn du halt so einen abgebrochenen Zorro hast.
Der ist halt auch nicht mehr der Jüngste so, also deswegen ist, weiß nicht, ob sie hier so einen alternden Zorro zeigen wollen, so, also der ist jetzt auch schon grau.
Ja.
Gucken wir mal.
Ja. Bin gespannt. Ja, und jetzt natürlich noch die Erwähnung, dass das der erste chilenische Film war, der Oscar nominiert war für Best Foreign Language Film und sowieso hat der sämtliche Festivals mitgenommen, der hat da 15 Preise gewonnen, 28 Nominierungen, also der hat das alles durchgemacht und ist ein guter Film, auf jeden Fall. Ich glaube, mich hat das mit dem Look schon so gestört, dass ich da dafür Punkte abziehe. Also weil es irgendwie als Gimmick ganz nett ist, aber es macht halt
Punkte gleich.
Ja, oder einen oder einen halben oder was weiß ich, aber es gab auf jeden Fall Abzug dafür. Das jetzt nicht genau bewertet und gesagt, dafür gibt es einen miesen, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das in einer anderen Optik besser gefunden hätte oder lieber geguckt hätte. Weil es ist wirklich ein guter Film, aber irgendwie sieht er halt nicht geil aus. Und auch wenn das für mehr Realismus sorgt, die spielen das alle echt gut und ich glaube, der hätte auch in einer anderen Optik sehr gut funktioniert. Mhm. Sowieso, mir ist eine Sache hier aufgefallen, das will ich auf jeden Fall erwähnen, weil ich hier gegen Ende, als dann der Ausgang der Wahl bekannt gegeben wird, hast du halt so Menschenmengen, die durch die Straßen ziehen. Und ne, unsere Hauptfigur da mittendrin. Alter, ich habe selten so gute Komparsen gesehen.
Ach so.
Und ich weiß nicht, ob das halt, weil ich habe auch eine Freundin, die aus Chile kommt, und ich weiß, dass das halt das Land traumatisiert hat, Alter, diese Pinochet-Diktatur. Und
das mitschwingt,
das ist einfach krass für die Leute, die daherkommen. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die Leute halt, dass wenn du dann einem Chilenen erzählst, so, jetzt feier mal so, als wärst du gerade diktaturlos geworden, dass das dann automatisch authentisch daherkommt. Aber das ist wirklich krass. Also, die waren alle auffällig gut, finde ich. Weil du da halt wirklich jubelnde Komparsen hattest, wo du das Gefühl hattest, Alter, krass, das ist super authentisch. So, die feiern das gerade wirklich hart.
Da haben wir tatsächlich ein aktuelles Negativbeispiel. Das habe ich zwar nicht erwähnt, aber jetzt, wo du es halt sagst, das Publikum bei Gladiator 2 war schon teilweise recht unmotiviert. Mhm.
Ja, eben. Und also sowas fällt halt auf.
Das, ne? Fällt halt auf, dass die Statisten da so, dass es teilweise random aussieht, wie die feiern und wie die da, wenn die Kamera da kurz drauf
ist. Alleine der Fokus. Also es reicht ja wirklich, wenn dann ein paar von den Komparsen nicht mit dem gleichen Fokus zugange sind, wenn du gerade aber eine Situation erzählst, wo irgendwie alle Mörder gespannt gucken und so. Ja. Und das ist halt hier, ne? Alle feiern diesen Moment ausgelassen und da ist nicht einer zwischen den Komparsen, der nicht gleich mitmacht, sondern die sind alle hart am Jubeln, Alter. Mhm. Und das fand ich auffällig. Echt geil.
Kann ich verstehen.
Ja.
Dass das positiv auffällt.
Guter Film, hat 7,7 Millionen eingespielt. Klar, ist halt wieder so ein Festivalfilm und natürlich auch gerade mit dem Look wahrscheinlich nichts, wo die Leute in Scharen ins Kino rennen. Mhm. Aber für Leute, die so politische Biopics mögen, ist das auf jeden Fall Pflicht. Ist ein geiler Film. Ja, mit Abstrichen, ne? Hast du mitbekommen?
Ja.
Okay. Dann Punkte. Rated R ist das Ganze trotzdem. Ich muss gestehen, ich weiß nicht warum. Könnte mit der Sprache zusammenhängen. Ansonsten wüsste ich nicht warum. 7,4 auf IMDb. Metascore ist bei 81 und Letterboxd 3,8. Fanden also noch andere Leute gut, den Film.
Tja, könnte eine 7 sein, aber ich sag 7,5.
Ich bin bei 8.
Bei 8 sogar?
Mhm.
Oh, okay. Dann wäre der noch höher gewesen mit den Abstrichen.
Ja. Ja, schon. Fand den echt gut.
Krass.
Mhm.
Nicht schlecht. Also eine Empfehlung.
Ja.
Glaubst du, der würde mir auch gefallen?
Ja.
Cool.
Ja, weil also du kannst ja dann, so, wenn ein Film mit so einem Look daherkommt, ist das für dich ein Stilmittel, was halt nicht gleich den Film ruiniert, ne?
Nicht zwangsläufig, ne.
Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen, dass du es gut findest.
Ja, weil es mich an meinen alten serbischen Familienvideos erinnert.
Ja, also die sind in meinen Augen da schon ein bisschen weit gegangen, eben mit diesem Look, aber es funktioniert.
Alright.
So viel zu No. Jetzt du.
So viel zu No. Grüße an Zylo, meinen alten Poker-Buddy.
Mhm.
Und dann mache ich mal weiter. Mit dem nächsten Supporter. Und mit dem nächsten meiner 10-Lose, du hast sie jetzt hinter dir, hast jetzt abgehakt und kannst dich gut gelaunt an die 9-10-Lose schmeißen.
Oh ja.
Ich habe da noch ein paar abzuhaken und deswegen mache ich jetzt weiter mit meiner 10-Erziehung. Und grüße Fäbse in Norddeutschland, in der kalten, regnerischen Region und bringe seinen Film, nämlich Chartusland aus dem Jahr 1972, den ich zu Hause schon stehen hatte, in einem schicken Mediabook und der nur darauf gewartet hat, von mir gesichtet zu werden.
Mhm.
Jetzt habe ich es geschafft.
Cool.
Ein Film von Michael Winner, der hat den inszeniert und Michael Winner und der Hauptdarsteller Charles Bronson, die haben sich gegenseitig filmisch gesehen auf jeden Fall einige Male befruchtet und haben, glaube ich, 7 Mal insgesamt zusammengearbeitet.
Wow.
Michael Winner hat zum Beispiel auch danach diese die ganzen Death Wish-Filme inszeniert, die Sequels auch davon und so.
Mhm.
Und der Autor, Jared Wilson, der hat unter anderem Lawman gedreht mit Burt Lancaster und Scorpio the Killer, auch mit Lancaster. Und gleicher Leading Man, Hauptdarsteller Charles Bronson, also der hat in den 70ern ganze 5 Western gedreht. Bei diesem Film hier spielt er aber kein Cowboy, sondern einen amerikanischen Ureinwohner namens Chato. Das schon mal vorweggeschickt. Also unser Amerikaner mit litauischen Wurzeln spielt einen American Native.
Charles Bronson hat litauische Wurzeln?
Ja, der hat litauische Wurzeln.
Das ist ja geil.
Wusstest du nicht?
Nee, wusste ich nicht. Wie heißt der dann eigentlich?
Buschinski heißt er. Charles Dennis Buschinski.
Wirklich?
Ja.
Wie geil, Alter. Ja.
Und
dann, Alter, was wäre das bitte für ein Deep Cut Pokername oder so? Dennis Buschinski.
Ja, schon. Aber ich kenne tatsächlich so die Wurzeln von einigen Schauspielern. Ich weiß, dass Karl Malden, der Partner von Michael Douglas in Straßenbahn San Francisco zum Beispiel, der mit dieser prägnanten Nase, der hat doch so einen Hollywood-Film mitgespielt, den kennst du auf jeden Fall.
Okay.
Der hat serbischen Ursprungs. Und wen hatte ich jetzt noch? Achso, ja, Anthony Quinn, Grieche.
Mhm, das wusste ich.
Der hat tatsächlich auch griechische Wurzeln. Und ja gut, auch wegen Alexis Sorbas naheliegend.
Mhm.
Und dann, also gibt es so einige, die in Europa halt irgendwie so ihre Ursprünge haben von den Hollywood-Stars, von den späteren oder von den früheren.
Mhm.
Ganz interessant. So, hast du Chatos Land schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Okay. Dann erzähl ich mal die Story, die ist eigentlich relativ einfach, weil es ist eigentlich eine Rachegeschichte runtergebrochen, weil der besagte Chato gerät am Anfang komplett ohne sein Verschulden im Saloon an einen extrem rassistischen Sheriff, also der ihn rassistisch angeht und der tatsächlich auch das N-Word bei ihm benutzt und in Notwehr erschießt Chato den Sheriff.
Im Ernst?
Ja.
Der droppt das N-Wort?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Und dann ist er auf der Flucht. Und ein erfahrener Captain der Armee, auch sehr western erprobt, der wird gespielt von Jack Palance, der schmeißt seine Uniform an und rekrutiert eine 12-köpfige Gang, die sich dann aufmachen soll in die Wüste, um Chato zur Strecke zu bringen. Und jetzt sind sie allerdings in Chatos Land, muss man dazu sagen. Und die Tagline besagt, what Chatos Land doesn't kill, Chato will. Und andere Tagline, die mir gut gefällt, the scream of his victims is the only sound he makes. Ist auch schön.
Ist er wieder mal von der stummen Sorte, ja?
Er ist von der stummen, schweigsamen Sorte. Also klar redet er zwischenzeitlich. Also ich wünsche mir, dass es in manchen Bereichen dann nicht getan hat, weil er redet halt nicht nur amerikanisch oder englisch, sondern er redet halt auch in der Native Tongue und das wirklich immer so gut bei Charles Bronson. Also er ist ja sowieso nie der Riesenschauspieler gewesen, aber er war in den 60er Jahren einfach mal einer der größten Stars der Welt.
Mhm.
Weißt du, er war Harmonika und spiel mir das Lied vom Tod und so und der ist zur Welt rumgegangen. Alle wussten damals, wer Charles Bronson ist. Und er bedient halt hier dieses typische Image von ihm, von diesem schweigsamen Rächer, weißt du, der halt weiß, was er macht, weil der Native ist natürlich super gewitzt und kennt sich natürlich, in seinem Bereich kennt er jeden Meter dieses Gebiets und dann hast du auf der Gegenseite hast du so hitzköpfige Cowboys, die halt immer, und denen ist halt immer ein Schritt voraus. Also er führt sie bewusst zum Beispiel mit falschen Spuren in die Walachei, indem er halt irgendwo, weißt du, so Halme abknickt und so, als wenn es so aussieht, als wenn er lang geritten ist, reitet er aber in die andere Richtung und so und lohnt sie eigentlich dahin, wo er sie haben will und so.
Der Fuchs.
Ja. Und du hast halt unter den Cowboys hast du so verschiedene Charaktere. Also du hast halt irgendwie, was den moralischen Kompass angeht, hast du schon ein paar, die ein bisschen normaler agieren, so wie Jack Palance zum Beispiel als Anführer. Aber er muss halt miterleben, dass er da Leute mitgenommen hat, die halt Rassisten, Vergewaltiger und selber so auf der anderen Seite des Gesetzes sind und einfach auch sich total dämlich verhalten.
Mhm.
Und das ist Chatos Land. Also eigentlich streng genommen ist es wahrscheinlich so Death Wish im Wilden Westen. Weißt du, mit einem Native als Racheengel, der eigentlich in die Ecke gedrängt worden ist, der eigentlich nichts dafür kann, dass er jetzt hier irgendwie, dass er jetzt in dieser Position ist, diese Rache zu nehmen und da Gewalt anzuwenden. Eigentlich will er einfach nur in Ruhe gelassen werden. Also alles, was er will, ist letztendlich einfach nur so sein Leben zu leben und wird dann reingezogen durch einen rassistischen Sheriff und dann durch diesen Rattenschwanz, der dann dranhängt.
Mhm.
Und diese Meute, die dann auch sofort auf ihn losstürzt, weißt du, ohne rauszufinden, okay, wer ist jetzt schuld, sondern ein weißer Sheriff wurde erschossen, der Schuldige ist klar, der muss hängen.
Mhm.
Das hat die einfache Voraussetzung dieses Films. Und es ist halt ein ziemlich brutaler Western. Wir haben halt die 70er, wir haben New Hollywood. Und es wird ja auch gerne in New Hollywood so ein bisschen so diese Vietnam-Thematik mit eingearbeitet in die Filme. Und der Vietnamkrieg, der war ja schon zu Gange im Jahre 72.
Mhm.
Und auch da sind ja gewisse weiße Amerikaner in ein Land eingefallen, weißt du, wo die eigentlich nichts zu suchen haben. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir auch. Und auch da mussten sich diejenigen, die dann in die Ecke gedrängt worden sind, dann irgendwie wehren. Insofern hat man hier schon ein paar Parallelen zum Vietnamkrieg, wenn du es streng nimmst oder wenn du es runterbrichst. Und eine Sache, die mir nicht gefallen, oder die dir auf jeden Fall nicht gefallen wird, die mir jetzt auch nicht gefallen hat, ich habe mich bei der Sichtung tatsächlich über manche Pferdeszenen gewundert oder so, über manche Tierszenen, weil du siehst tatsächlich tote Pferdekadaver, wo die Geier dann irgendwie sich am Kadaver laben und so, weißt du, und ich denke so, Alter, das sieht viel zu echt aus. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann recherchiert, dass insgesamt 8 Pferde während des Drehs umgekommen sind, während zu diesem Film, also das geht natürlich auch normalerweise gar nicht, weil das sah einfach zu real aus, um das irgendwie gestellt zu sein. Es kann natürlich sein, dass sie irgendwo ein Pferdekadaver irgendwie gefunden haben oder weißt du, oder irgendwo ein Pferd umgekippt ist. Aber 8 Pferde dann während des Drehs zu verheizen, ist natürlich dann, das ja, ist schon dann fahrlässig. Schon
krass. Also ich meine, das war wie früher noch schlimmer, ne? Wie die einfach so, Pferde war da halt einfach Schwund.
Ja, das ist gerade bei den Western-Genre ist das leider der Fall, dass man das öfter gehört hat, dass da oft mal Pferde auf der Strecke blieben. Aber es ist schon krass, wie präsent hier auch so Geier sind, so weißt du, dass die dann irgendwie auch auf so einer menschlichen Leiche dann fangen die an, irgendwie diesen Menschen da zu zerlegen und so. Ich dann denke so, okay, ist schon krass. Aber bei dem Pferd, das sah einfach, also der Kadaver sah viel zu echt aus, deswegen habe ich mich schon gewundert. Deswegen habe ich das nicht gewundert, als ich da diesen Fake da rausgesucht habe.
Aber das Plakat habe ich mir gerade mal angeguckt, das ist ja tatsächlich ganz cool.
Ja.
Wie mit diesem Geier hinter ihm und dann die Flügel, die so ein bisschen nach seinen aussehen.
Ja, stimmt. Und man muss ihm lassen, also er war halt gut in Schuss, so weißt du. Der ist halt Baujahr 21 Charles Bronson gewesen, also der war...
Ach, der war da schon über 50?
Der war über 50 und der hat einfach ein mieses Sixpack gehabt und war gut in Form. Und ist ja den ganzen Film über eigentlich mit so einem Bandana rumgelaufen und einem Lendenschutz.
Okay.
Also mit nacktem Oberkörper und eigentlich so gut wie nichts an.
Aha.
Und dafür war er gut in Schuss, muss man ihm lassen, also war schon in Form. Und ja, man hat ihm zumindest so ein Background hier gegeben, dass er halt nur so halb ist, also dass er so ein Halbblut ist, wie es hier genannt wird, dass er jetzt nicht komplett Native ist, sondern halt nur zur Hälfte.
Mhm.
Aber es hat halt gereicht, um von dem Sheriff da beleidigt zu werden.
Ja gut, da haben wir natürlich schon deutlich wildere Besetzungen erlebt, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Aber war halt damals auch nichts Besonderes, dass Charles Bronson ihn halt spielt. Ja, er geht halt doch durch, als muss man mal sagen, also so von der Optik.
Ja.
Geht halt wirklich durch, als halbes Halbblut, wie es hier heißt. Nee, als Halbblut.
Ja.
Halbes Halbblut wäre dann Viertel, oder?
Viertelblut.
Viertelblut. einen schönen Gruß an Fepse, was ich ja noch richtig erwähnenswert finde. Danke für den Tipp, dass ich mir den deutschen Trailer erst nach dem Film angesehen habe, oder zumindest, dass ich mir den anschauen sollte, meinte Fepse zu mir. Weil es wird einfach mal der ganze Film verraten.
Das ist so unfassbar. Oft bei so alten Trailern, ne? Ich finde es so lustig.
Das ist so witzig, weil die zeigen jetzt 2-2,5 Minuten so die Station, die halt durchläuft, so inklusive dem, was die böse Seite halt alles macht und so. Und dann zeigen die auch die ganzen Kollateralschäden, weißt du, so in der Montage. Und ich dachte, Alter, wie billig ist das? Und falls man das nicht mitbekommt oder kurz mal nicht hinguckt, dann haben wir einen Sprecher, der das Ganze nochmal irgendwie vertont. Also,
aber ich finde es auch krass, dass die früher manchmal in Trailern halt wirklich auch den Ausgang des Films und wer stirbt und sowas. Also
ja, genau.
Knallhart verraten.
Ja. Also du hast hier schon bestimmte Szenen, die so halt Schocker sein sollen. Und das sind natürlich keine Schocker, wenn die schon im Trailer verbraten werden.
Ja,
das ist
eben.
Ein Witz.
Dämlich.
Naja.
Glaubst du, ich hätte Spaß mit dem Film?
Weiß ich nicht. Könnte sein, ja. Eigentlich ist er, also mit seinen 100 Minuten ist er eigentlich relativ kurzweilig und geradlinig erzählt in dem, was er halt erzählt. Also die Story passt auf den Bierdeckel.
Mhm.
Aber wenn du so Rache-Stories magst, dann könntest du mit Chartus Land was anfangen.
Okay.
Ist schon kein schlechter.
Ja, allzu wild klingt es jetzt auch nicht.
Naja, wild ist er nicht. Ist jetzt nicht einer meiner Favorites aus diesem Jahrzehnt. Aber es trotzdem auf jeden Fall, denke mal, also wenn er so 5 Western gedreht hat, ist das schon einer von denen, die man sich angucken kann. Werden wahrscheinlich nicht alle geil sein. Aber ich mag auch seinen Typ, also ich mag auch diesen.
Können. Okay.
Ja.
Mhm.
Ich würde mich jetzt nicht als Fan von Charles Bronson bezeichnen, er war ja für mich noch nie der große Schauspieler, da geht's ja los, aber er ist definitiv ein Typ und hat diesen Typen Mann auf jeden Fall geprägt, den er durch sämtliche Genres da gezogen hat, von Western über Krimis bis Action-Thriller, hat ja dann noch irgendwie so einen zweiten Frühling erlebt in den 80ern und 90ern.
Mhm.
Wo dann irgendwie dieser schweigsame Rächer war in tausenden von Filmen, von Murphy's Law über Death Wish.
Mhm.
Ja, das ist Chartus Land, das ist im Jahr 1972. Und ich komme zu den Punkten. IMDb 6,6, es gibt keinen Metascore und Letterboxd ist bei einer 3,3.
Hm. gar nicht mehr so einfach. Ich sag 7.
7,5 sind es noch geworden.
Oh, wow, echt? Ja. Okay.
7,5.
Ich wäre ja fast noch eher ein bisschen nach unten gegangen.
Was?
Ja, ja. Ah. Na gut. Glimpflich davon gekommen.
7,5. Mhm. Das war noch gar nichts. Die Herausforderung kommt in meiner zweiten Rezension.
Na super.
Schon wenn ich dir Film nennen würde, wüsstest du schon, dass es ein schweres Punkteraten wird.
Okay.
Aber mach du mal.
Ja, das könnte unter Umständen auch nicht einfach werden.
Na super.
Weil ich habe mir eine Art Reboot eines Franchises angeguckt, was ich früher sehr mochte. Und habe, glaube ich, schon auch also unbewusst, war klar, warum ich damit eine Weile gewartet habe. Weil es doch dann auch wieder die Sorte Film ist, die, wo man mitbekommen hat, dass da viele eine Menge Hass für übrig haben. Ja, 2019 kam Hellboy. Oder auf Deutsch Hellboy Call of Darkness. 5-fach Razzie nominiert.
Habe ich auch noch auf meiner Watchliste. Ja.
Ach echt?
Ja, tatsächlich, den wollte ich auch noch sehen.
Ja, 5-fach Razzie nominiert. Schön fand ich auch Worst Reckless Disregard for Human Life and Public Property.
Okay.
Das ist eine der Nominierungen und ansonsten natürlich das übliche schlechtester Film und so. Also ja, gab auch für die Schmus ein paar, diese Golden Schmus, nee, wie heißt die? Doch, sowas. Ja, diese Negativpreise davon hat er halt. Golden
Schmus, was?
Ja, da hatten wir doch auch schon ein paar Mal diesen anderen, was neben den Razzies, gab es da noch einen, der mit sehr lustigen Kategorien daherkommt. Ja, jedenfalls kein Film, der wirklich gut gehandelt wird. Regie Neil Marshall und irgendwie passt das so in seine Filmografie, weil der 22 Credits, darunter Dog Soldiers, Doomsday und Centurion, alles so ein bisschen bestenfalls Mittelmaß.
Also Dog Soldiers und Doomsday finde ich beide jetzt nicht schlecht.
Ach echt?
Ja, ja.
Okay, na gut.
Finde ich tatsächlich
beide. Ja, Dog Soldiers wollte ich tatsächlich mal sehen, den kenne ich gar nicht.
Der ist tatsächlich
aber
ganz.
Doomsday, really? Also.
Ich fand Doomsday ganz cool.
Okay. Ja.
War auch hier mit Ronan Mitra. Nee, der war schon in Ordnung. Mhm. Hey, jetzt kein Highlight, aber schon okay.
Ja, also erstmal ist ja spannend, dass das nicht mehr von Del Toro ist, weil das war ja damals schon so die Hellboy-Filme von Del Toro. Mhm. Die fand ich schon ziemlich cool. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen, weil sonst blickst du nicht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das ging damit los, dass Ron Perlman irgendwie Jahre nach dem zweiten Hellboy hat der für einen krebskranken Jungen, für so eine Charity-Aktion, ist der nochmal ins Hellboy-Kostüm. Hat sich da nochmal 4 Stunden in die Maske gesetzt und als Hellboy herrichten lassen und hat dann so diesen krebskranken Jungen besucht. Mhm. Eben im Rahmen einer Charity-Aktion und das ging natürlich auf Social Media so ein bisschen viral und das hat Del Toro inspiriert, Hellboy 3 wieder aufzugreifen, weil es gab schon damals nach dem zweiten, gab es Pläne für den dritten und dann war Del Toro aber halt echt hart busy mit anderen Sachen. Jetzt war das hier leider auch wieder der Fall, also er hat dann eine Zeit lang eben wieder an Hellboy 3 gearbeitet. Es gab schon damals irgendwie ein Budget, was sie ausgerechnet hatten, was so um die 120 Millionen sein sollen. Jetzt war er aber halt wirklich busy mit anderen Projekten. Mhm. Dann sind die Studios hingegangen und haben Neil Marshall geholt und haben im Zuge dessen auch entschieden, dass alles, was Del Toro bis dahin geschrieben hatte, als Sequel für die Tonne ist und dass sie jetzt einfach einen Reboot machen stattdessen.
Del Toro sozusagen. Der war so halbwegs amüsant offensichtlich.
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, also beim zweiten Hintern hast du schon konntest nicht ganz ernst bleiben.
Ja, ich denke da halt eher auch so an Thunfisch und Co. Aber gut, auf jeden Fall
wäre auch ein geiler Name für eine Pizza. Benicio Del Toro. Stimmt. Komm schon. Wenn du so eine filmaffine Pizzeria hast, weißt du, mit Motto,
aber,
Motto-Pizzen.
Guillermo und nicht Benicio. Aber
ach ja, ja.
Gut, den gibt es ja auch noch.
Stimmt, ja, den gibt es auch, aber.
Es stimmt, aber Guillermo Del Toro. Del Toro? Warum nicht?
Warum nicht?
Ja. Na, und jetzt.
You heard it first. Hier, bewegt die Badosen.
Jetzt sind also die Studios, haben sich Neil Marshall geholt und wer diesmal halt auch stärker involviert war in das in die Produktion des Films, war Mike Mignola. Das ist der Herr, der für Dark Horse Comic Hellboy geschrieben hat. Mhm. Und der damals halt bei den Del Toro-Filmen war der natürlich auch als Autor der Comics gelistet, aber war da weniger involviert, beziehungsweise hat das halt einfach sehr an Del Toro übergeben und der hat dann da sein Monster-Design und alles gemacht. Aber Mike Mignola war schon immer der Meinung, dass das nicht so nah am Comic ist, wie es sein könnte. Und jetzt war er hier eben stärker involviert und wollte jetzt eben diesen düsteren Horrorstil, den die Comics haben, hier mit einbauen. So. Das heißt, die haben jetzt, ich glaube, insgesamt waren es 4 Bücher, aus denen die diese Story zusammengeklöppelt haben. Das ist schon mal wahrscheinlich mit das erste Problem, dass die hingegangen haben und versucht haben, aus 4 Ausgaben irgendwie hier eine kohärente Story zu stricken, weil das in meinen Augen nicht gut geklappt hat. Aber wichtig war dann eben auch, dass das jetzt hier halt düsterer, blutiger und eben näher am Comic ist, was so den ganzen Look angeht und eben allen voran auch das Monster-Design. Und da war eben Mike Mignola sehr viel stärker involviert. Trotzdem halt auch wichtig, wer dann eben jetzt hier für das Make-up von Hellboy beziehungsweise auch die ganze SFX-Schiene und eben Monster-Design mit zuständig war. Da haben sich nämlich wirklich gleich jemanden geholt, der schon einen Oscar für die Sache bekommen hat, Joel Harlow. Der hat eine Menge große Sachen gemacht. Der Typ war 4-fach Oscar nominiert und hat auch einen bekommen. Hat dann so Filme wie Star Trek und Co. gemacht, also gerade in den letzten Jahren wirklich viel. Der hat 116 Credits als Make-up-Mensch. Ja, und der war dann hier eben mit Mike Mignola zuständig für das Design von Hellboy, weil das jetzt schon ein bisschen weggeht von der Ron Perlman Optik. Ja, weil David Harbour spielt hier Hellboy. Und ich finde es schon lustig, weil die meisten Menschen kennen David Harbour halt einfach seit Stranger Things.
Ja, das ist sein kommerzieller Durchbruch, sagen wir mal so.
Ja. Und ich meine, Digga, der war schon bei Brokeback Mountain dabei.
Ja, ja, klar.
Der hat in Quantum of Solace mitgespielt. Also der hat wirklich schon große Filme gedreht, lange vor Stranger Things.
Black Mass hatten wir hier.
Ja. Und der ist jetzt hier eben der neue Hellboy und soll halt, die erzählen einen Hellboy vor dem Hellboy von Ron Perlman. Also es soll ein jüngerer Hellboy sein. Mhm. Und das damit erklären die halt auch viel, dass der hier noch viel schneller an die Decke geht, so, der ist viel aufbrausender und so, okay. Die Stimmungsschwankungen gehen auf jeden Fall sehr viel schneller vonstatten als bei Ron Perlman, der das ja schon ziemlich tiefenentspannt gespielt hat, ne? So wie er den angelegt hat.
Aber jetzt so vom Typ kann ich mir David Harbour schon vorstellen in der Rolle. Also
ja, die Physis bringt er auf jeden Fall mit, wobei witzigerweise hier, das war das erste Mal, dass der wirklich trainieren musste für eine Rolle, ne? Und fit werden. Der war sonst immer so ein bisschen die Chubby-Variante.
Ein bisschen, ja, stimmt.
Und hier musste der das erste Mal sich körperlich wirklich aufpumpen.
Okay.
Hat das dann natürlich gemacht mit den entsprechenden Hilfsmitteln und Leuten und der hat sich dann schon ordentlich aufgepumpt. Trotzdem, auch er steckt dann wieder in so einem Suit, ne? Also so Arme und Beine und Hufe und Co. Ja, wobei, der trägt hier, hat er nicht diese Hufe, sondern hier hat er einfach so Boots an. Und es ist schon ein bisschen anderer Look. Und es gibt ja dann auch noch so ein bisschen den, ja, nochmal so einen dunkleren, düsteren Hellboy. Das ist eine Handlung so ein bisschen, der Rage-Mode von Hellboy ist nochmal eine Version, wo er sich optisch auch nochmal ein bisschen verändert.
Okay.
Weil er ja, wie der Name schon sagt, straight aus der Hölle kommt. Oh, es gibt auch in diesem Film einen kurzen Prolog. Da sind wir im Mittelalter und es geht um die Blood Queen Nimue. Die ist hier die Antagonistin und die verbreitet in England die Pest. Das ist so ihr Ding. Die will eine Menge Leute umbringen und macht das über die Pest. Und dann kommt King Arthur, also der King Arthur mit Excalibur und nimmt dann besagtes Schwert und zerlegt die Hexe. Köpft die, hackt dann noch restliche Körperteile ab und packt jedes Körperteil in eine eigene Kiste und schickt dann Reiter von sich los, um diese Kisten quer im Land zu verteilen. Damit, weil eben also, ne, hackt ihr den Kopf ab und der Kopf lebt halt weiter. Und weil halt klar ist, diese Blood Queen Hexe kriegt man nicht umgebracht, ist der Plan, wir verteilen einfach ihre Körperteile im ganzen Land. So, dann gibt es natürlich den Zeitsprung und jetzt sind wir im Heute und erfahren, dass eben Hellboy jetzt eigentlich jahrzehntelang als Mitglied von so einem streng geheimen Bureau for Paranormal Research and Defense, kurz BRPD, hat er das Böse bekämpft und ist halt so ein bisschen als Verteidiger der Menschheit unterwegs. So, und jetzt kommt halt diese Königin, diese Blood Queen wieder ins Spiel, beziehungsweise er natürlich erstmal in Form von einem Schergen, also gibt es sowas, so einen Warzenschwein-ähnlichen Dämon, der sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, weil der Hellboy halt tierisch hasst, hat der sich jetzt zur Aufgabe gemacht, diese Hexe wieder zusammenzustückeln, damit die gegen Hellboy ran kann. Ja, weil sie halt eben unsterblich ist und eben jetzt wird sie dann wieder zusammengeflickt, damit sie den platt machen kann. Und um das zu verhindern, muss er halt mit auch noch so ein paar Schergen dagegen losziehen. Und dann gibt es am Ende natürlich hier so einen riesen Showdown, um natürlich den Weltuntergang abzuwenden, weil sie halt, haben wir schon gesehen, mit der Pest im Mittelalter, die hat natürlich Bock, die ganze Menschheit umzubringen. Mhm. Ja, deswegen Call of Darkness. Nimue, diese Hexe, wird von Milla Jovovich gespielt. Und dann wird ja auch noch der Herr erzählt, der sich dann Hellboy in jungen Jahren angenommen hat. Professor Broom, der wird von Ian McShane gespielt. Und dann gibt es auch noch eine Figur, die aus den Comics übernommen wurde, namens Alice Monaghan. Die wird von Sasha Lane gespielt. Das ist die Dame, die bei American Honey die Hauptrolle gespielt hat. Und bei Loki war der ja auch. Und jetzt Twisters. Also die hat eh einen guten Run, Alter. Das ist krass. 20 Credits und dabei wirklich schon eine Menge Blockbuster-Kram dabei. Hm. Dann haben wir Brian Gleason, der hier Merlin spielt, den Zauberer. Und ja, dieser Film, unabhängig von der in meinen Augen sehr überschaubar guten Story, gab es hier halt auch, also wenn du hier recherchierst, da liest du so viel. Also nicht nur das Drama im Vorfeld, bis sie überhaupt mal ein Drehbuch hatten, was sie dann noch drehen wollten. Also es gab auch während der Produktion dann eine Menge Drama. Also dann im Nachhinein, der Backlash von den Fans war ja super krass. Mhm. Es gab aber eben schon im Vorfeld so ein bisschen Tauziehen, weil eben Neil Marshall hat seinen DOP mitgebracht, mit dem er eigentlich immer arbeitet. Und die Studios haben dann angeblich, um ein Machtzeichen zu setzen, seinen DOP entlassen. Wollten halt mal gleich etablieren, so, du bist jetzt zwar Regisseur, aber wir bestimmen, wie dieser Film schlussendlich aussieht und am Ende auch dann rausgebracht wird, weil die Studios hatten dann auch den Final Cut. Was sie aber von Anfang an durchgewunken haben, ist, dass dieser Film ein R-Rating bekommen soll. Der durfte also deswegen sich da so nah wie möglich an den Comics orientieren, es durfte also blutig werden.
Okay.
Riesenproblem hierbei, weil so ein paar von den Kreaturen sehen schon ziemlich cool aus und auf jeden Fall auch, also kann man nachvollziehen, dass die sich da an Hölle und sowas orientiert haben, weil da sind schon ein paar fiese Figuren dabei. Problem hierbei halt, ist alles CGI-Blut. Hm. Die ganzen Monster ist alles CGI. Da ist nichts practical und das tut der Sache wirklich nicht gut. Ja, und so war der dann auch nur 5 Wochen in den Kinos. R-Rating hin oder her. Und von den Dreharbeiten hast du halt wirklich, da liest du so viel. Also angeblich hat halt Harbour immer wieder Set verlassen, weil er sich mit Neil Marshall tierisch in die Haare bekommen hat, weil der immer noch mehr Takes haben wollte und aber da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Aber es ist super widersprüchlich, was du da liest. Mhm. Weil, also Marshall selbst beschreibt das halt auch für ihn als schlimmste Dreherfahrung ever, allerdings eher eben so mit dem Studio-Hickhack, weil er sich, laut Marshall hat er sich gut mit Harbour verstanden. Aber die Studios haben ihn halt wohl nur rumkommandiert und ihn hat halt auch tierisch genervt, dass die seine Horror-Expertise, die er halt mitbringt, nicht nutzen wollten, ne? Obwohl sie sich ja jetzt eben an diesen düsteren Comics orientiert haben, weil Marshall hat halt im Vorfeld eben schon den ein oder anderen Horrorfilm gedreht und das hat hier wohl auch keine Rolle gespielt, da war er dann so ein bisschen beleidigt. Ja, und dann ging es wohl so weit, dass die Studios den Schauspielern andere Ansagen gegeben haben als die Regie und so war das halt ein Tauziehen die ganze Zeit. Mhm. Ja. Sollte ursprünglich The Blood Queen heißen, also Hellboy The Blood Queen und das haben sie dann gekürzt auf nur Hellboy. Alter, und das ganze Ding ist so seelenlos. Das ist so schade, Alter, was haben die aus dieser Figur gemacht? Also ich will das nicht Harbour vorwerfen, weil er spielt den schon eigentlich ganz cool. ist jetzt hier halt nochmal ein bisschen forcierter mit diesen, dass der halt so irgendeinen platten Spruch raushaut in der größten Action-Situation und so. Das finde ich nicht so wirklich gelungen.
Okay.
Und ja, also allen voran ist halt wirklich die Story, die ist all over the place, die CGI ist scheiße. Und dann sind es aber auch so für mich vermeintliche Kleinigkeiten, wie halt, ich kann mich da noch erinnern an Halle Berry in einem Bond-Film, Alter, wo ich die ganze Zeit dachte, so Digga, warum haben sie der nicht mal gezeigt, wie du dich bewegst, wenn du jemandem aufs Maul haust? Und hier ging es mir halt mit Sasha Lane so. Also die und Action, nee.
Passt nicht
zusammen. Das ist wirklich, die bewegt sich so schlecht in diesen Action-Momenten. Mhm. Also weißt du, du siehst förmlich die Choreo in dem Moment, wo sie sich anfängt zu bewegen, siehst du genau, wie sie die Choreo im Kopf ablaufen hat und so, jetzt kommt, gleich kommt das, gleich kommt, weißt du, also so die mit
ja, ihren Augen ja
kündigt die irgendwie diese Bewegung, diesen Bewegungsablauf im Vorfeld an und das nee, Alter, das ist kacke. Ja, echt kein guter Film, Alter. Gibt halt natürlich Schauwerte, weil der hat halt trotzdem 50 Millionen gekostet und dann hast du eben zum Teil ein bisschen aufwendigeres Monster-Design. Aber ich verstehe schon sehr gut, wo diese Razzie-Nominierungen herkommen.
Aha. Aber es klingt so, als wäre es zumindest der blutigste Hellboy. Also
ja, aber was bringt dir das, wenn es CGI-Blut ist?
Ja, gut, klar.
Aber es hat null Impact, wirklich. Mhm. Also ja, ja, klar, weil ich glaube, die ersten beiden Hellboys, die waren ja nicht Rated R, oder? Sondern nicht PG oder PG-13. Weiß ich nicht.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht mehr, aber also zimperlich waren die auch nicht, aber schon jetzt so übermäßig gewaltvoll wahrscheinlich auch nicht.
Ja, und hier ist es sind halt eben schon viele kleine Unterschiede, geht halt auch schon damit los, dass seine, die Hand von ihm, die ist ja, die war ja früher aus Stein. Und hier ist sie halt aus Metall. Mhm. So, aber eben hier konzentrieren sie sich halt schon auch ein bisschen auf, wo kommt Hellboy her und so. Also eigentlich hat die Figur halt auch noch so ein bisschen diesen Konflikt von Herkunft und was ist meine Mission und so, also so, wofür das alles und ja. Das hätte an sich interessant sein können. Aber dieses halt mit dann dieser Antagonistin und wie das alles zusammengeklöppelt ist und so weiter. Nee, Alter.
Nee, Alter, sagt er.
Echt nicht.
Oha.
Ja.
Was steht denn jetzt auf der Plusseite?
Naja, eben, die diverse Schauwerte und
David Harbour.
Na, ja, ich meine, ich mag ja, also selbst Mila Jovovich sehe ich ja irgendwie gerne, auch wenn die in sehr viel mehr schlechteren Filmen als guten Filmen mitgespielt hat. Aber Ian McShane ist auf jeden Fall sehenswert. Brian Gleason, das sind schon auch gute Leute. Weißt du? Ich meine, Sasha Lane ist ja auch keine schlechte Schauspielerin. Mhm. Aber das kippt dann immer wieder so schnell. Also auch, weißt du, bei David Harbour, klar macht er eine gute Figur in diesem Kostüm, aber dann prügelt er sich mit irgendwelchen CGI-Monstern und haut mittendrin halt einen platten Spruch raus. Irgendwie fühle ich das alles nicht. Mhm. Ich fand Hellboy früher echt gottescool.
Hast du auch schon rezensiert, die ersten beiden Teile, oder?
Ich glaube nicht.
Hast du nicht?
Nee, ich glaube, wir haben hier noch gar keinen Hellboy gebracht, oder?
Könnte sein. Mir war so, als hättest du, da schon mal drüber gesprochen, aber bin mir nicht sicher.
Nee, ich meine nicht. Mhm. Ja, das Ganze geht 2 Stunden, ist wie gesagt Rated R und aus den 50 Millionen haben sie ganze 55 gemacht im Kino, also Flop. Verständlich, in meinen Augen. So, jetzt Punkte. Da brauchen wir wirklich nicht länger drüber reden. 5,3 auf IMDb, Metascore ist bei 31, Letterboxd 2,0.
Oha.
Finden also alle nicht so doll. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, wer das Drehbuch verfasst hat. Das war nämlich, also Mike Mignola hat, wie gesagt, die Comics damals geschrieben. Aber geschrieben hat das Andrew Cosby. Digga, der hat 4 Credits. Das finde ich halt schon auch hart wenig als Autor. Der war der Creator, kennst du Eureka noch, diese Serie?
Ja.
Ja. Wo ich mir auch denke, was zur Hölle, warum holen sie den dafür? Aber gut. Sowieso auch wild, weil Producer unter anderem war hier Lawrence Gordon. Digga, das ist der Producer von Watchmen. Mhm. Also.
Abgefahren.
Das hätte auch halt alles gut werden können, ne? Aber irgendwie.
Wurde es nicht.
Nee, ist halt auch wieder mal ein Beleg dafür, dass das schon auch, da muss halt alles ineinander greifen, damit da ein guter Film bei rauskommt. Und hier war halt eine Menge Sand im Getriebe.
Hm.
Ja. So, jetzt darfst du raten. Have fun. Hm.
3,5.
Nicht schlecht, ich bin mal 3.
Bei einer 3.
Ja. Also doch nochmal schlechter. Ja, Alter, das ist wirklich, also guck dir den an, aber du würde mich sehr wundern, wenn du da viel höher bist. Hast du mal geguckt vielleicht, wie der so bei uns in der Bubble wegkommt? Weil da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da viele diesen Film feiern.
Der kommt nicht gut weg.
Mhm.
Da sind dann doch einige, die diesen Durchschnitt bei IMDb noch untermauern. Also am besten sind noch mit 3 Sternen Yoshimitsu und hier unser Kumpel. Ach, Dennis der Dritte gibt auch 3 Sterne.
Und ich finde, 3 Sterne ist schon wirklich großzügig für den Film.
Das sind aber auch schon, also sind schon die, Erik noch 3 Sterne. Also es sind schon die, siehst du, wir haben einen Spitzenreiter. Classic Dave. 3,5.
Im Ernst?
Ja.
Von Dave, Alter.
Classic Dave ist tatsächlich mit 3,5 am besten dran.
Und Hakan hat den wahrscheinlich nicht gesehen, sonst wären es auch 3,5. Hakan, muss ja so sein.
Achso, warte, hier geht's noch weiter, aber Hakan sehe ich hier, glaube ich, nicht in der Liste, der hat die nicht gesehen. Ach so, wir haben noch einen mit 3,5. Zero Famous, siehst du? Zero Famous und Classic Dave, die halten die Fahne hoch für den.
Na gut.
Für den Film. Aber es sind ansonsten sogar Item Bomb, weißt du, mit 2 Sternen, Snake 1,5, Promo 2,5. Hier Timo Weltenschreiner, der, wo wir wissen, der hat eine Affinität zu diesen Fantasy- und Comic-Stoffen. 2,5 ist schon auch eher kritisch unterwegs, also.
Hm.
Peter 2. Nicht so geil. Adrian 2.
Na, siehst du.
Hoffi 1,5 natürlich durfte wieder hassen. Also,
siehst du, Hoffi ist bei mir, sehr schön.
Aber es ist ausgleichende Gerechtigkeit, weil du hast ja öfter mal jetzt in letzter Zeit auch Filme gemacht, die meine Watchlist wieder größer anwuchsen ließen. Und
ach so, und jetzt kannst du den quasi streichen.
Den habe ich jetzt rausgeschmissen.
Ja.
Ich habe den jetzt rausgeschmissen. Ich sehe diese 2,2. Ich habe jetzt deinen, denke so, Alter, das ist Zeitverschwendung. Warum will ich den eigentlich noch gucken? Das ist Blödsinn. Weil ich habe in meinem nächsten auch einen Film geguckt, der von 1 zerrissen wird, und um den von meiner Watchliste zu streichen. Und war jetzt auch nicht die beste Idee. Drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Deswegen ist das eine gute Überleitung. Weil ich habe einen Film angeguckt, der einen ziemlichen Shitstorm nach sich gezogen hat, nach dem Berlinale Screening. Und
oh, fuck.
Deswegen weißt du wahrscheinlich, um welchen Film es geht.
Natürlich.
Seneca heißt der Film.
Ja. Aber bislang, da war ich halt auch noch so, der Shitstorm, den macht es leider nicht uninteressanter, weil eigentlich wüsste ich jetzt gerne, was da geht.
Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, ich habe von dem Shitstorm erst nach meinen Watchlisten hinzufügen mitbekommen, weil ich den Trailer gesehen habe und den dann doch so interessant fand mit der Besetzung und dem Trailer und das, was ich da gesehen habe, vor irgendeinem Film im Kino, was ich gesagt habe, oh, gucke ich mir mal an.
Ja gut, ich kenne halt tatsächlich privat einfach viele Leute, die bei den schwarzen Filmschaffenden sind, und die haben halt diesen offenen Brief geschrieben.
Okay.
Zur Berlinale. Und das eben, da waren ja, ging es ja noch um 2 andere Filme auch. Und der eine wurde, glaube ich, auch gerade beim ZDF ausgestrahlt oder so. Also ja, das ist krass. Da gab es eben so ein paar Filme und die haben halt ein paar sehr fragwürdige Dinge dargestellt, und dem Seneca war einer davon.
Ja, ja. Aber ist ja für mich grundsätzlich erstmal ein, genau, ich lausche dann auf, wenn ich sowas dann höre. Und das, wenn ich so höre, Red Flags und so, dann will ich da reingucken.
Ja, gut, aber hoffentlich verreißen wir den jetzt eher, als dass du den promotest.
Schauen wir mal. Seneca on the Creation of Earthquakes heißt der Film. Und Regisseur und Drehbuchautor ist Robert Schwentke, der schon...
Ja, den hatten wir ja schon ein paar Mal.
Und der hat ja auch internationale Filme wie Flightplan, Red gedreht. Die Bestimmung-Reihe ist von ihm. Aber tatsächlich ist ein Film, wo er dann wieder zurück nach Deutschland gekehrt ist.
Und was war denn die Bestimmung? Sorry.
Na, Divergent und so.
Ach, Divergent, ja, genau.
Ist doch auch so. Ist auch von Schwentke die ganzen Filme inszeniert worden. Aber für mich sein bester Film ist tatsächlich einer, den er dann wieder in Deutschland gedreht hat, nämlich 2017, den ich hier schon rezensiert habe, nämlich Der Hauptmann.
Mhm.
Das ist ein Film, den mochte ich. Und das ist für mich bis jetzt sein bester, weil ich konnte weder mit Flyplan, fand ich nicht geil, und Red war okay.
Ja,
Divergent fand ich nicht geil. Also Red ist schon auch ein netter Film, den kann man auch mal machen.
Mhm. Red 2 war da auch von ihm?
Der ist auch von ihm.
Mhm.
Matthew Weiler hat noch mitgeschrieben am Drehbuch. Von dem ist zum Beispiel das Drehbuch Doggy Dog, auch nicht gerade Werbung, mit Nicolas Cage und Willem Dafoe, ist auch so ein Film, den ich mag, aber ansonsten die anderen 10 Leute, die du fragen würdest, wahrscheinlich eher zerreißen.
Und fürs Protokoll, der Herr ist weiß?
Ja, der ist weiß.
Mhm.
Und wir haben eine deutsche Produktion. Deshalb neben einigen internationalen Stars, die hier vor der Kamera stehen, auch nationale Beteiligung vor und hinter der Kamera.
Ich habe da so ein paar Bilder also auch in Bewegtform gesehen und ja, bin gespannt.
Hast du mitbekommen, wer hier alles mitspielt letztendlich? Mhm. Okay, weil wir haben Louis Hoffmann, wir haben Geraldine Chaplin, Wolfram Koch, Lilith Stangenberg, die hast du ja gerade in Sterben wahrscheinlich gehabt.
Mhm.
Samuel Finzi spielt mit, Mary Louise Parker, Alexander Fehling, Julian Sands hier noch vor der Kamera, ja, Rest in Peace mittlerweile, und Andrew Coogee, den wir so aus Action-Pieces wie Bullet Train und Boy Kills World zuletzt gesehen haben.
Ach ja.
Und in der Hauptrolle als titelgebenden Seneca haben wir John Malkovich. Und Lucius Annaeus Seneca, wie er komplett heißt, steht im Zentrum. 65 nach Christus ist er gestorben. Also jetzt wissen wir ungefähr, wo wir das zeitlich eingliedern können. Und der Herr war ein römischer Philosoph, war ein Politiker, war Wissenschaftler. Und der Film dreht sich um eine andere Funktion von ihm. Er war nämlich sowas wie der Berater bzw. Lehrer des jungen Kaiser Nero.
Mhm.
Und am Anfang des Films sehen wir, wie Seneca, wie dem eher etwas unterbelichteten dicken Teenager, der halt Nero darstellen soll, halt beibringt, Reden zu halten. Und der intellektuell natürlich komplett überlegene Seneca amüsiert sich halt, wie Nero es halt nicht hinkriegt, irgendwie einen Satz so zu formulieren, wie er ihm den vorgibt, weil er sagt so, nee, du musst darauf achten, dass dieses Wort drin ist, weil dieses Wort sorgt dafür, dass du die nötige Schwere hast, weil so wirkt das zu allgemein und so. Und Nero spürt dieses Behandeln von oben herab und diese geistige Überlegenheit von seinem Mentor und beschuldigt ihn dann kurz danach, bei dem Mordkomplott gegen ihn involviert zu sein. Obwohl Seneca damit nichts zu tun hat. Also ein bisschen, da wird intrigiert. Und dann schickt er einen Henchman, der ihm sagt, pass auf, Kaiser Nero lässt dir Gnade walten, weil er möchte, dass du umgebracht wirst, aber durch Suizid. Das heißt, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, dich selbst umzubringen. Und wenn du es nicht tust, wird es halt hässlich. Mhm. Dann ist es halt die hässliche Variante des Todes. Insofern, du kannst jetzt selber wählen, wie du dich jetzt aus dem Leben verabschiedest. Das ist jetzt entschlossen worden vom Kaiser. Und wie du es machst, ist letztendlich wurscht.
Mhm.
Und das ist die Rahmenhandlung von Seneca. Und vorher wird gezeigt, was für ein Typ er ist. Und das hat einige skandalträchtige Szenen nach sich gezogen, weil Seneca ist halt, hängt halt so mit diesen intellektuellen Roms rum, weißt du, so mit den oberen 10.000, so mit denen, die sich so ein bisschen für was Besseres halten. Und er führt zum Beispiel auch ein Theaterstück vor, er inszeniert halt irgendwelche Theaterstücke, um halt irgendwie die oberen 10.000 zu unterhalten. Und da wären zwei Sklavenjungen halt, die halt POC sind, weißt du, werden halt irgendwie von denen auf die Bühne gebracht, werden dann umgebracht auf laufender Bühne, weißt du, massakriert, werden dann aufgeschnitten und die Gedärme werden gegessen. Also das ist eine Szene, die auf jeden Fall ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt hat, um seine römischen Kumpels da zu unterhalten. Und die sitzen halt da und ziehen sich das Ganze rein.
Okay, wow.
Es gibt auch später eine Szene, wo halt Venen minutenlang aufgeschnitten werden, weißt du, und diejenigen halt einfach nicht verbluten. Also es ist auf jeden Fall auch hässlich. Und diese ein, zwei Momente haben schon dafür gesorgt, dass der Film, so was die Gewaltverherrlichung angeht, ein bisschen in der Kritik stand. Erst recht für so einen Berlinale-Stoff, also so einen Film, der so für Preise letztendlich nominiert worden ist.
Ja, aber Sekunde, bei der Kritik, die ich mitbekommen habe, ging es nicht um Gewaltdarstellung.
Um was ging es denn da?
Da war ja das Rassenthema, war da das große Problem.
In dem Fall wahrscheinlich
fragwürdige Darstellung von POC-Menschen oder in diesem Fall scheinbar schwarz.
Da ging es wahrscheinlich um diese zwei Sklavenkinder, die dann auch, also das war nicht nur, also natürlich ist es jetzt doppelt fragwürdig, dass die beiden Sklavenkinder jetzt auch noch schwarz sind, aber die Gewaltausübung an denen ist wahrscheinlich dann die Kernkritik gewesen.
Ich meine nicht, aber das ist
ja, weil sonst tauchen keine schwarzen Charaktere im Film auf, also sind die einzigen beiden. Sind diese Sklavenkinder.
Ja, oder vielleicht ist es gerade eben wieder das, dass sämtliche schwarze Charaktere weiß besetzt wurden. Ich weiß es nicht. Komme ich da jetzt nicht. Wie gesagt, es ging um drei Filme. Und ich kann mich da tatsächlich an den einen noch besser erinnern, was da die Kritik war.
Mhm. Also man kann diese Szene rassistisch auslegen, aber ansonsten, ob da jetzt von den historischen Charakteren, die hier gezeigt werden, ob da welche von denen ursprünglich eine andere Hautfarbe haben, das kann ich dir nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch nicht recherchiert, was jetzt genau.
Ja, hätte ich gemacht, hätte ich gewusst, dass du über den Film sprichst, dann, weil jetzt können wir nur mutmaßen, das ist natürlich kacke.
Ja, keine Ahnung, da kann ich dir nicht helfen. Also ich weiß nicht, wo jetzt die Kritikpunkt lag, aber ich kann verstehen. Also ich weiß, dass die beiden Szenen definitiv in der Kritik auch immer wieder auftauchen und dass da Leute das Kino verlassen haben, weil sie gesagt haben, Alter, was soll das?
Ja gut, aber da geht es ja dann nur eben um Leute, die halt sagen, das ist geschmacklos, weil es zu gewalttätig ist oder...
Naja gut, so. Es waren halt zwei kleine schwarze Sklavenkinder, die halt massakriert werden, weißt du, und dann, wo dann die Organe gegessen werden, warum auch immer. Also das sind so aus Unterhaltungszwecken. Ich meine, das kann man auch als rassistisch hinlegen, so weißt du, oder hinbiegen.
Ja, okay.
Aber das ist nicht das Einzige, was diesen Film ein bisschen cringy macht, weil Schwendke wollte keine historisch akkurate Umsetzung. Weil ihm fiel halt zum Beispiel auf, dass es beim Theater nicht so tragisch ist, wenn man Shakespeare zitiert, aber zum Beispiel auch eine Armbanduhr um hat. Weißt du, da redet kein Mensch drüber. Und wenn das in einem Historienfilm auftaucht, dann wirst du 40 Jahre später wirst du diese Szene mit der Armbanduhr sehen. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, macht er das von vornherein so als Kunstkniff, dass er so zeitgemäße Sachen mit einflechtet in die Szenerie. Du siehst zum Beispiel Nero am Anfang, dass der dieses verzogene Kind ist, was halt lieber feiert und lieber Party macht, anstatt irgendwelche Reden oder die Nation zu regieren. Und dann siehst du ihn halt mit nacktem Oberkörper mit so einer E-Gitarre, die halt so, die sieht nicht aus wie eine richtige E-Gitarre, aber funktioniert wie eine E-Gitarre und ist halt so ein silbernes, sieht aus wie so aus Pappe selbst gemacht. Mhm. Hat halt ein I Love Mommy Tattoo auf dem Oberarm. Und du hörst auch in der Sprache, so einer sagt halt irgendwie an einer Stelle, I hit the brakes, weißt du, was überhaupt nicht zeitgemäß ist von damals. Oder John Malkovich, als er jemanden halt von seinem Grundstück vertreiben will, sagt halt, get the fuck out of here. Das ist jetzt auch nicht etwas, was man im alten Rom sagen würde. Und Nero wird auch nicht als Kaiser angesprochen, sondern als Mr. President. Hint, hint.
Ah, okay.
Ja.
Naja, und also was ich gesehen habe, da war ja schon auch das Bühnenbild sehr reduziert und überhaupt nicht an reale Sachen angelehnt.
Ja, ist es auch. Das Bühnenbild ist reduziert. Du siehst auch Strommasten, die noch nicht mal irgendwie versucht haben, die noch nicht mal versucht werden, irgendwie zu verstecken, weil sie in der Landschaft stehen. Manche von den Protagonisten tragen Sonnenbrillen, was es damals auch nicht gab.
Okay.
Das zieht sich hier durch den ganzen Film. Das heißt, du hast so diese zeitgemäßen Sachen, womit halt Seneca dieser historische Stoff halt aufgelockert werden soll, sodass es halt aussieht, als wäre es halt Kunst.
Aber ist es nur das oder ist es vielleicht auch so, dass das die Nummer so ein bisschen abstrahiert und dass dann diese Geschichte, um die es hier geht, unter Umständen eben auch im Heute stattfinden könnte, oder?
Mag sein.
Also funktioniert
gerade,
nicht.
Gerade so dieses Mr. President von Kaiser Nero, weißt du, das kam ja durchaus auf einen aktuellen Präsidenten zumützen. Insofern ist das, der sich auch verhält wie die Axt im Walde. Insofern natürlich gibt es hier Parallelen zur heutigen Welt und wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, dass ein oder andere da da halt in eine andere Zeit zu ziehen.
Ich meine, das klingt ja so, als würde es nicht funktionieren.
Nee, tut's nicht. Und lustigerweise hat Schwendke das ja schon bei der Hauptmann gemacht, indem ja gegen Ende des Films die ja durch eine reale, durch so reale Kleinstädte gefahren sind mit Nazi-Uniform und diesem Originalauto, weißt du, aus dem Film und so. Und dann ja irgendwie auf die Passanten irgendwie geschossen haben mit der Kamera und so weiter und geguckt haben, wie die reagiert haben auf die originalen Nazis, die irgendwie im Jahre 2018 da durch die Stadt fahren.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe den gesehen.
Kannst du dich nicht an die Stelle erinnern?
Nee.
Das ist der komplette Schlussteil.
Okay.
Der spielt dann in der Gegenwart, was ja auch ein kompletter Bruch ist für den Film, was aber super funktioniert hier, weil das halt irgendwie so, weil du da nochmal den Spiegel vorgehalten hast, wenn diese Nazis jetzt heute durch die Gegend fahren würden, wie wäre das hier? Aber das hat er hier auch versucht mit diesen Sachen aus der heutigen Zeit, aber das wirkt halt cringe und komisch.
Also du hättest das lieber historisch akkurat.
Ja, wenn dann soll er, genau, wenn dann soll er halt so historischen Stoff halt draus machen und einen Historienfilm machen über diesen Philosophen, der durchaus interessant ist als Typ, der im Schatten steht von dem großen Kaiser Nero, von dem alle gehört haben. Und auch dieser Auftrag, dass er sich selbst umbringen soll und so, das ist wohl auch historisch überliefert worden. Also.
Ja, das weiß ich auch.
Also der hat sich schon da irgendwie authentische Eckpunkte gesucht, aber die Umsetzung, die ist auf jeden Fall, bietet sich schon auch an, den einen oder anderen Aspekt hier für die Goldene Himbeere zu nominieren. Es gibt ein paar Schauspieler, die holen hier einiges raus. Also ganz vorne John Malkovich, der so der auch aus dieser Rolle irgendwie versucht, alles rauszuzaubern. Ich meine, er ist natürlich sehr laut und er führt viele Monologe, weißt du, und das ist ein bisschen Overacting, aber es hat Malkovich so, weißt du, der ist halt ja. auch gut.
Mhm.
Also der versucht hier wirklich das Ganze ernsthaft über die Bühne zu bringen.
Okay.
Aber dann hast du irgendwie so ein Alexander Fehling, weißt du, irgendwie so mit so Lidschatten und so komischen Klamotten, der hat irgendwie so einen Hipster spielt im alten Rom.
Mhm. Okay.
Und der sagt dann halt so Sachen wie, ja, I hit the brakes, so, das ist mir hier, das ist lame, so, weißt du.
Mhm.
Und dann denkst du, okay, was soll das, Alter? Ja, Henry Koji spielt halt so einen Typ, den sie wahrscheinlich aus Gladiator hätten noch rauscasten sollen. Er ist halt so, er wird auch in der Gladiatorenarena, wird halt auch gecastet von ihm, so als Nero sieht den halt und der gefällt ihm und dann nimmt er den mit und der wird halt so eingespannt, diese Botschaft zu überbringen, weil er ist halt der Typ, der dann auch die Drecksarbeit macht, wenn der Suizid halt nicht vollzogen wird.
Mhm.
Und er spielt halt diesen schweigsamen Rächer und wirkt auch komplett deplatziert, weil die sind alle total drüber und er ist halt so ein Action-Typ, weißt du, so.
Mhm.
Den sie jetzt plötzlich bei Seneca eingesetzt haben. Naja, schwieriger Film. Also am Anfang hat er mich noch ein bisschen bei Laune gehalten, weil John Malkovichs Darstellung und dieses Gefälle zwischen ihm und diesem Kaiser Nero, der so dargestellt war, dieser kleine, dicke Teenager, das fand ich schon ganz interessant. Und dann irgendwie nach 20, 30 Minuten ist der Film dann komplett irgendwie wirr geworden und ist abgedriftet. Und
so schnell gleich, okay.
Hatte irgendwie keinen Fokus. Also der hat schon einige interessante Momente und einige interessante Dialoge, Monologe. Malkovich ist gut und der ist halt die zentrale Rolle. Also Louis Hoffmann fand ich tatsächlich auch noch gut. Mhm. Den würde ich da noch erwähnen, unter denen, die ich positiv hervorheben würde. Aber hier Lilith Schlangenberg hat es auch ganz gut gemacht. Sie spielt da die Frau vom Seneca, die Jüngere, was hier auch thematisiert wird, dass sie so viel jünger ist als er und dass das Leben bei ihm schon raus ist und sie verzeiht ihm dann auch seine Erektionsprobleme und dass er so komische Sexpraktiken hatte und so. Also so eine Sache. Also ist ein ganz seltsamer Film auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Hast nicht viel verpasst und das geht 112 Minuten und ist ab 16 freigegeben. Jetzt habe ich den mal gestrichen von meiner Watchliste und kommen wir zu den Punkten. IMDb 5,0.
Ich finde das so krass, Alter. Weil der Film wurde ja von Dropkick Pictures produziert und das ist halt die Produktionsfirma von einem Kollegen von mir.
Ah, okay.
Not a big fan. Und ich finde es krass, dass der diesen Film produziert hat, Alter. Ja. Wie ist denn das mit dem... Das
ja, aber also ohne, dass du jetzt weißt, wie der Film letztendlich wird, weißt du, du hast jetzt die Möglichkeit, einen Film von Robert Schwenke zu produzieren, weißt du, der vorher irgendwie der Hauptmann gemacht hat, der überall gut ankam.
Ja, und dann
du liest dir den Cast durch, genau, international und deutsche Stars, historischer Stoff mit ein bisschen, und dann hörst du ja ein bisschen aufgepeppt durch moderne Geschichten, ich weiß nicht, wie er den gepitcht hat. Aber
ja, ich finde es nur krass, weil der Typ halt eigentlich ein Keck ist und deswegen wundert es mich, dass der da überhaupt dran gekommen ist, aber egal.
Ach so, von der.
Wie war das denn mit dem, ja, Big Time, oder? Wie war das denn, und kein guter Schauspieler, spielt hier aber auch mit.
Okay.
Guido Broscheid. Übrigens, wie war das denn mit dem Jungen, der den Nero gespielt hat? Also, war der gut? Müsste ich den kennen?
Nee, der war nicht gut.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man den von irgendwo erkennt. Ich glaube, ich habe mal geguckt, was der für Credits hat. Allzu viel hat er noch nicht gemacht.
Mhm.
Mir sagte der nichts.
Okay. Ja, gut, dann den schenke ich mir wahrscheinlich. Das klingt nur wirklich nicht so, als müsste ich mir das angucken.
Nee, musst du nicht wirklich. Vielleicht habe ich auch noch einen Film, den du von deiner Watchliste streichen kannst. Insofern haben wir uns hier gegenseitig ein bisschen motiviert.
Mhm.
Ja, Letterboxd 2,8. Es gibt keinen Metascore. Und jetzt musst du raten.
Kein Metascore? Was war der IMDb-Score, hast du schon gesagt?
Ja, 5,0.
Alles nicht doll, aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen besser als du.
Also er hat ein paar interessante Ansätze und so. Und es gab schon Filme, wo ich schwerer durchgekommen bin, aber es ist unterm Strich auf jeden Fall eine ziemlich wirre Gurke. Also.
Okay.
Keine Null jetzt oder so.
3,5.
Das ist richtig.
Das ist okay, sehr geil. Sehr schön. Alright. Ja, klingt so doll.
7 von 10, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Klar, mit Luft nach oben, logisch.
Ja, ein bisschen Luft nach unten.
Da sind wir auf jeden Fall nicht, ja.
Ist eher das hier.
We're in weird territory here.
Das ist es eher.
Eher weird. So, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Ja.
Und du hast vorhin angefangen mit Raten. Jetzt mache ich das mal. Ich habe mir für dich 7,5 Punkte notiert.
Okay.
Weil Romantik. Du bist ja der romantische Gast.
Warum wird das mit diesem Freiburger Dialekt hier vorgetragen? Naja, es war jetzt nur slow gerade.
Nee, ich glaube, es ist eher hessisch.
Hessisch?
Ja.
Romantische.
Okay. Das ist so romantisch. Weiß ich nicht. Egal. Ich habe mir 7,5 für dich notiert.
Okay, du hast dir 7,5 notiert. Mhm. Ich habe mir für dich hier eine 6,5 notiert.
Oha. 6,5, okay. Blue Jay heißt der Film.
Yes.
Wem haben wir den zu verdanken?
Olli.
Olli.
Mhm.
Mensch, Olli.
Mensch, Olli. Schöne Grüße an Olli.
Romantik, Olli.
Olli ist auf jeden Fall Fan der Duplass Brothers und auch der Produktion von denen, weil ihm stammt da auch
Paddleton,
richtig, der Auftragsfilm, den wir hier das letzte Mal mit Mark Duplass hatten.
Genau, und auch dieser Film ist produziert von den Duplass Brothers.
Ja. Und er ist diplomatisch vorgegangen und hat einen Film gefunden, der auf unseren beiden Watchlisten drauf ist. Also, wie gesagt, hier haben wir noch eine Schnittmenge.
Das haben wir jetzt zum ersten Mal, ne? Wir haben jetzt einen originalen Film, den wir beide auf der Watchlist hatten.
Ja, wenn du Hellboy jetzt mal nicht dazu zählst, ja.
Ja, aber das war ja kein Auftragsfilm, Hellboy. Also weißt du, mir geht es darum, dass jemand uns einen Film aufgetragen hat, den er auf unserer beider Watchlisten gefunden hat.
Five Easy Pieces fällt mir dann noch ein.
Den hattest du auch auf der Watchlist?
Ja, der ist auf der Schneiderliste.
Ah.
Dadurch hatte ich ihn auf meiner Watchliste, nicht bewusst.
Ja, okay, gut. Egal. Blue Jay.
Erik kann ja mal eine Statistik machen. Unser neuer Praktikant kann mal Statistik machen.
Ja, sorry, Erik, da hängst du jetzt drin.
Ja.
Musst du durch. Ja, mehr, also mich hat das natürlich primär interessiert aufgrund der Besetzung. Mhm. Also weil eben Mark Duplass hatten wir schon ein paar Mal und ich bin aber halt auch Riesenfan von Sarah Paulson.
Ja, nicht nur du.
Alter, ich habe die noch nie schlecht erlebt, ne? Das ist auch wieder eine von denen.
Die ist krass, ja.
Die ist in allem gut, ey.
Ja, die ist auf jeden Fall krass.
Ja, sonst gerne mal bei Ryan Murphy Produktion zu sehen und hier hatte das auf mich schon auch den Eindruck, als gäbe es mal zumindest eine Freundschaft zwischen den beiden, weil so eine Chemie spielst du, glaube ich, auch nicht mal so eben.
Ja.
Also das war schon auffällig, finde ich. Und es ist halt der gleiche Regisseur wie von Paddleton, ne? Also Alex Lehman, der 2022 auch Meet Cute gemacht hat. Also weiß ich auch nicht, ob man den kennt. Aber eben dieser Film hier war vor alledem. Der kam 2016.
Mhm.
Ja. Und das ist echt so krass, weil das, also ich meine, der geht ja auch nicht lang, Stunde, 20 Minuten, aber ich finde, man merkt halt bei dem Film, und das meine ich wirklich ausschließlich positiv, dass es kein Skript gab, kein wirkliches.
Mhm.
Weil dieser Film lebt komplett von der Prämisse, dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und dann sehen sie sich nach langer Zeit wieder.
Mich hat das ganz stark an dieses Corona-Projekt erinnert, wo Zendaya neben John David Washington gespielt hat, der lustigerweise auch in Schwarz-Weiß inszeniert worden ist.
War das Zendaya?
Das war Zendaya, hundertprozentig.
Okay.
Und du siehst halt auch, wie die ins Haus kommen, weißt du, und die Schlüssel da fallen lassen und dann gibt es halt riesige Dialoge und du merkst halt anhand dem Verhalten gegenüber, wie die zueinander stehen und weißt du, und wie sich das entwickelt und dann entblättern sich so ein paar Informationen. Und das ist so ein bisschen, hatte ich da den Vibe von dem hier.
Und das ist halt, also das ist jetzt schauspielerisch nicht das Schwierigste, aber es ist trotzdem sehr fein gemacht hier, finde ich.
Mhm.
Weil ja, die persönliche Beziehung zwischen zwei Menschen und vor allem, dass man eine gemeinsame Vergangenheit hat, das kannst du halt echt spielen. Und ich finde, wir haben hier zwei Menschen, die sich in einem Supermarkt stehen, die mehr oder weniger plötzlich nebeneinander vor einem Regal.
Das habe ich noch nie so gesehen.
Ja, eben. Also das ist wirklich keine auffällig clevere Situation, die hier gestrickt wurde oder so, aber ist auch völlig egal.
Ja, man hat es auch gar nicht erst versucht. Das ist
eben sympathisch. Das braucht es halt auch nicht, weil wir begleiten irgendwie Jim, der das Haus seiner verstorbenen Mutter irgendwie wieder herrichten will und sich da halt durch eine Menge alten Krempel wühlt und das versetzt ihn sowieso in irgendwie so ein bisschen eine nostalgische Stimmung, weil er halt eben mit ganz viel Stuff aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird, weil die Mutter
ganz hordermäßig nichts weggeschmissen hat von seinen alten Sachen und er da halt früher gelebt hat und jetzt ist er wieder in diesem Haus und dann geht er einkaufen und trifft dort auf seine alte Liebe und zwar wirklich halt so, die in jungen Jahren die Liebe seines Lebens war und eigentlich die Frau, die es hätte sein sollen und the one, so. Mhm. Und jetzt sind die aber ganz offensichtlich nicht mehr zusammen, aber wir sehen halt schon in dem Moment, wo er sie erkennt, wie es bei ihm im Kopf losgeht von fuck, was mache ich jetzt? Es gibt ja diesen kurzen Impuls von ich gehe wieder, also ne, ich tue so, als hätte ich sie nicht gesehen und gehe so schnell wie möglich, damit es nicht zur Konfrontation kommt. Und bei ihr sieht man das Gleiche, so sie erkennt ihn und dann ist auch kurz dieses fuck, das ist der und bei ihr sieht man dann auch, sie nimmt sofort ihre Mütze ab, macht sich Gedanken drum, wie sie aussieht und sie hat Bock, dass sie zumindest kurz Hallo sagen, ne? Dass sie sich kurz sehen. Mhm. Und dreht sich dann auch so zu ihm und wartet so ein bisschen auf den Moment, wo er wieder rüber guckt und dann sehen sie sich wieder und es ist halt super awkward und man merkt diese ganze Geschichte, die die beiden zusammen haben und teilen, das ist in dem ersten Hallo schon alles mit drin.
Ja.
Und einerseits freuen sich beide tierisch, aber auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass jetzt hier gerade was aufgemacht wird, was halt lange zurückliegt und auch auf beiden Seiten für Schmerz gesorgt hat. Naja, und dann haben sie eigentlich nur wirklich ganz banal Smalltalk und verabschieden sich wieder und dann sehen sie sich aber halt draußen auf dem Parkplatz wieder und dann schlägt er vor, dass sie einen Kaffee zusammen trinken gehen.
Ja.
Oder kam von ihr der Vorschlag?
Von ihm kam der Vorschlag.
Und dann gehen sie in das titelgebende Blue Jay. Das ist so ein Diner, wo sie dann Kaffee trinken. Und dann fangen sie an, ihre Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber gar nicht jetzt mit dieser Mission, sondern sie unterhalten sich über früher und was sie zusammen durchlebt haben und landen dann auch bei ihm im Haus wieder. Und da ist halt eben auch der ganze Stuff von früher. Mhm. Alte Tapes, die sie zusammen aufgenommen haben, fand ich übrigens einen sehr krassen Moment in dem Film. Weil wir erfahren dann sukzessive Details über die Beziehung, die die zusammen geführt haben. Und warum sie nicht mehr zusammen sind und so weiter. Und das ist natürlich ganz viel so Abrechnung mit der Vergangenheit oder inwiefern zieht das Kreise, die heute noch ihre Spuren zurücklassen und so. Das sind alles Dinge, ich glaube, jeder, der mal richtig geliebt hat, kann mit sowas was anfangen. Mhm. Und um da den Fokus nicht irgendwie von der Beziehung zwischen den beiden wegzunehmen, ist das Ganze in Schwarz-Weiß. Ja, und man merkt, dass vieles improvisiert ist, aber auch hier wieder im bestmöglichen Sinne. Also man ist nicht so, dass man das merkt, weil die Leute zwischendurch irgendwie lost sind oder es da ungefüllte Pausen gibt oder so. Sondern die machen das richtig gut.
Wie bei anderen Podcasts.
Ja, hat Premiere gefeiert in Toronto 2016. Mhm. Das wirkt auch ein bisschen wie so ein Festivalfilm und trotzdem ist er auf Netflix zu finden, wo ich auch wieder dachte, das schießt er da nicht ein bisschen an seinem Publikum vorbei? Aber
das ist ein bisschen deplatziert. Ich glaube auch, dass wenig Netflix-Besitzer diesen Film gesehen haben, auch wenn er da
gespielt. Aber das war doch mit Paddleton auch schon so, oder?
Ja, ja, ja. Genau dasselbe. Da haben wir uns auch die gleiche Frage gestellt, was er da sucht.
Ja. Wie fandst du das?
Schön. Auf jeden Fall steht und fällt so ein Film ja mit der Chemie der beiden Hauptcharaktere. Mhm. Und hast vollkommen recht. Die sind natürlich grandios besetzt mit den beiden und die Chemie stimmt und das ist irgendwie sehr schön. Also lustigerweise sehe ich, was den Aufbau angeht, Parallelen zu Paddleton, weil auch da gibt es ja einen emotionalen Ausbruch, wo es dann ernst wird gegen Ende, weißt du, wo es auch schauspielerisch einiges gibt, dass man da noch irgendwie was rauflegen muss, weißt du, dass man nochmal zeigen kann, was man kann. Weiß nicht, ob ich das hier gebraucht hätte. Das nimmt im Film so ein bisschen so diese melancholische Note, sondern macht die dann auch sehr schwer zum Ende hin so.
Ja, aber nicht nur. Also die kriegen ja schon die Kurve.
Ja, die kriegen die Kurve. Aber es ist halt auf jeden Fall so ein, also du erwartest es zwar schon, weil
ja, aber wenn du mit dem Thema, um das da geht, was anfangen kannst, dann ist es ein geiler Moment, Alter. Mhm. Aber tatsächlich für mich der einzige Moment im Film, wo ich ihn schauspielerisch nicht optimal fand. Dieser Moment, wo er emotional ein bisschen hochkocht.
Fandst du nicht gut?
ist bei ihr super, bei ihm ist, war das immer, wo ich dachte, ah, nee. Das wäre, da wäre das.
I don't buy it.
Nee, ja, war so, leider. Das wäre echter gegangen.
Mhm.
Weil es gibt ansonsten davor eben so dieses, wie er sie anguckt, wenn sie irgendwas macht und wie er sie anguckt, du spürst, dass er an früher denkt und was sie für ihn bedeutet hat und all das, so das erzählt sich alles so krass mit. Mhm. Und das spielt er wirklich gut. Aber ja, es gibt einen Moment, wo er ein bisschen lauter wird. Da hätte ich noch einen Take gemacht an seiner Stelle.
Okay.
Aber das ist wirklich, also jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, ja, es ist.
Weil ich finde, das ist auch geil, dass der Film nicht länger ist, ne?
Ja, ja.
Weil da ist kein Fett dran, so. Das ist, ich finde, wirklich gut, auch dadurch Spacing, so ist alles sehr nachvollziehbar.
Mhm.
Und ja, okay, es gibt vielleicht hier und da mal eine Einstellung, wo ich dachte, wir brauchen jetzt nicht noch 5 Sekunden aufs Regal, nachdem sie den Brief da rausgenommen hat und aus dem Bild gegangen ist, weißt du, so.
Aber das Haus an sich ist schon auch ein, fast schon ein eigener Charakter, total, weil er ja da frisch eingezogen ist und deswegen noch alles so, also weißt du.
Na, er ist ja nicht wirklich eingezogen da, er ist ja nur da, um das Haus der Mutter eben wieder herzurichten,
ja,
oder vielleicht zu verkaufen oder whatever.
Aber er war ja die ganze Zeit nicht in der Stadt, genau, also er war ja nicht in Town, so er ist ja jetzt wieder zurückgekommen und so hin und her, insofern sieht das alles noch so ein bisschen halb provisorisch aus und so und das kommt schon auch gut rüber.
Ja, und dann eben diese Videokassetten und die alten Tapes und so und es ist ja schon auch eben dieses Nostalgie-Ding. Damit haben sie mich schon auch ein bisschen bekommen, aber vor allem eben so diese Zwischenmenschlichkeit zwischen den beiden, so ja. Und was es über die Beziehung von denen erzählt und vor allem eben auch dieses, ey, wir hatten echt alles, ne, also der so leise läuft Adele im Hintergrund, so we could have had it all, weil es wirklich, das ist halt das Ding, es ist so dieses tragisch Schöne, aber auch, weil die eben eigentlich mal so die perfekte Beziehung hatten und dann, ja, kam halt das Leben. Aber
da kam das Leben, ja.
Und so, aber auch so dieses Bereuen, weißt du, und den Abgleich mit dem, was du jetzt hast und ja, hat mich schon echt bekommen. Fand ich geil.
Hm. Ich weiß nicht, wie es dir als Hip-Hop-Fan geht, wenn so weiße in den 40ern dann anfangen irgendwie so ein Rap zu performen oder so hin und her oder so auf Hip-Hop machen. Ich finde, egal in welchem Film, du siehst es denjenigen an, ob die Hip-Hop-affin sind oder nicht. Und ich sehe es halt Mark Duplass an, dass der halt Metallica gehört hat und Co. Und dass der mit Hip-Hop nichts am Hut hat. Das wirkt halt irgendwie.
Aber bei Sarah Paulson, da war ich schon kurz so, Alter, ich glaube, die war früher voll auf Hip-Hop.
Ja, ey. Bei ihr wiederum bin ich mir also, nicht sicher. Aber es wirkt immer bei mir ein bisschen cringy, wenn so in so einem Film dann irgendwie Weiße anfangen, so einen Rap zu schreiben oder irgendwie.
Aber sie ist ja eigentlich hier die rappende Komponente.
Ja, sie ist die rappende
Komponente. Das fand ich tatsächlich, also auch wenn das natürlich nicht gut ist, aber ich finde es geil, wie sie es spielt, dass die früher da echt dachte, ey, ich werde jetzt Rapperin.
Ja,
so, das ist jetzt mein Ding und ich kann das und so. Und irgendwie, nee, den Teil, ja, ich bin da der Erste, der, wo sich alles zusammenzieht, wenn irgendwie Leute unangenehm anfangen zu rappen und das alles total cringe ist und so.
Aber ja, man setzt sich dann irgendwie so eine Mütze schief auf, weißt du, und ist dann Hip-Hop so. Ja, ich dann so
und sagt yo.
Und sagt yo, genau.
Mhm.
Schön die Arme verschränken und dann, ja, dann ist man ein Rapper.
Nee, aber ich finde dadurch, dass sie sich ja selber so ein bisschen über ihre Ambitionen von damals lustig gemacht haben und so kam
ja,
das
ja, der Teil funktioniert. Aber geil. Es wird ja dann in der Montage wird das ja auch nochmal irgendwie bedient und das also das Ding so, okay. Der weiße Herr Duplass muss jetzt nochmal irgendwie so einen Rap-Moment hier reinbringen.
Mhm.
Den fand ich jetzt nicht so mega. Ja, aber ansonsten ist der schon schön. Die Tanzszene zwischen den beiden ist grandios.
Mhm.
Weil es auch erstmal so vorsichtig ist und dann irgendwie, ja. Schöner Film.
Ja, vor allem durch diese Chemie hast du halt auch die ganze Zeit dieses Knistern, ne, wo du merkst, so, die mögen sich halt immer noch und die hatten einfach eine Verbindung, die irgendwie vielleicht sogar einmalig ist im Leben, aber die funktionieren auf einer Ebene zusammen, wo du halt auch einfach sein kannst, wie du bist.
Und ja, klar.
Diese hundertprozentige Akzeptanz auch so, das fand ich schon ziemlich geil. Also vor allem dann eben auch bei ihr im Abgleich mit, wie ist das eine Beziehung, die ich jetzt führe und so, ne?
Ja, ist aber moralisch von ihr auch nicht gerade so elegant gelöst, was sie da macht, so, also sie lässt sich ja schon auf Sachen ein und ist ja...
Ja, aber eben, weil sie...
Ich meine, sie lässt ja auch durch die Erzählung, ich will es ja nicht ganz Film erzählen, aber sie lässt ja auch durch die Erzählung durchblicken, dass sie nicht mit allem zufrieden ist, was gerade so abläuft.
Aber das meine ich ja, Entschuldigung. Das ist halt, wenn du mal irgendwie für dich das Perfekte hattest, dann ist halt alles danach irgendwie ein Kompromiss.
Ja, ja, klar.
Und wenn du dann anfängst abzugleichen... mit was habe ich jetzt und inwiefern ist das mehr oder weniger wert, als was ich früher hatte und so. Das macht man ja zwangsläufig. Ne? Also welcher Mensch hat keine Regrets? So, natürlich gibt's, hat jeder irgendwie Dinge, wo er sagt, ja, hätte ich das mal anders gemacht und so, dann hätte mein Leben wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen.
Lee hat mir einmal eine SMS geschickt.
Was?
Wo drin stand, hast du Lust, einen Podcast zu machen? Halbe Stunde die Woche. Digi, easy Nummer.
Ja, siehst du?
Das wäre wohl hinkriegen, halbe Stunde der Woche, hast du immer noch deine ganzen Hobbys.
Das wäre so einfach gewesen zu sagen, nee, das ist zu viel Arbeit.
Das hätte ich machen sollen.
Ignore him. Yeah, everybody else does.
Aber nein.
Du hast dich drauf eingelassen.
Voll reingefallen in die Falle.
Siehst du, und dein Leben hat einen anderen Verlauf genommen.
In die Trap, ja, mein Leben hat einen anderen Verlauf genommen. Jetzt dreht sich eine Menge um diesen Podcast.
Ja, aber hallo.
Naja.
Plötzlich hat man viel zu tun.
Von wegen, nichts mehr diese halben Stunden die Woche.
Ja. Ja. Nee, da sind wir nun wirklich drüber. Aber da eben können wir uns auch so schöne Sachen wie Blue Jay angucken, weil ich mochte den wirklich sehr.
Den mochst du anscheinend mehr als Pendleton. Ja. Cool.
Ja, ja. Mochte ich sehr viel mehr. Und ja, wahrscheinlich ist Sarah Paulson schuld.
Ja, die ist toll.
Die ist echt toll.
Mhm. Auch wieder ein gutes Beispiel, ja. Ich meine, sie spielt eine Hetero-Beziehung, weißt du, ist mit einer Frau zusammen seit ewigen Jahren. Und macht das so glaubhaft, dass du das, also, ja, dass das komplett scheißegal ist.
Eine Sekunde in Frage.
Das klar. Ist es eben, weißt du? Und ja, das eben,
ja,
das eben
fair enough.
Sinn eines Schauspielers.
Wäre andersrum wahrscheinlich wieder ein Problem geworden, ne?
Ja.
Oder hätten auf jeden Fall Leute ein Problem daraus gemacht, wenn es andersrum gewesen wäre. Bin ich bei dir.
Gibt wahrscheinlich auch hier welche, die das kritisieren, aber.
Ist mir so Latte, ey.
Ja, ist totaler Quatsch. Entweder spielt das gut oder nicht.
Ja. Nee, und Sarah Paulson, ich denke es mir halt immer wieder, ne? So, sie dreht Serien und Fernsehfilme und ist da so, ey, ich bild mir ein, wenn die mehr, also in größeren Hollywood-Filmen stattfinden würde.
Die ist schon so Meryl Streep-Kaliber.
Immer
ja.
Wieder, eben, dass die so geht auf Meryl Streep-Level kommen würde und
bin
halt andauernd Oscar-nominiert wäre. Aber anscheinend hat sie keinen Bock drauf oder braucht es nicht oder. Wer weiß, also vielleicht, ne, vielleicht unterstelle ich ihr jetzt auch einfach, dass sie die Möglichkeiten hätte und in Wirklichkeit hat sie die gar nicht, ich weiß es nicht.
Ja, die hat ja auch in vielen Staffeln von American Horror Story mitgespielt. Und
ja, weil Ryan Murphy ist voll hinter
der ist Fan, ja. Und da dachte ich schon so, okay, das ist irgendwie, also so geil, wie sie das macht, ist das nicht ihre Liga. Also die kann mehr als das.
Alter, weißt du, die Staatsanwältin bei American Crime
Story. Genau,
und
dann sehe ich sie bei American Crime Story und denke so, ja, da hat Ryan Murphy hat sie so ein bisschen verheizt, finde ich, bei American Horror Story.
Wirklich? Alter, ich habe das verglichen mit dem, ach, bei Horror Story.
Ja, bei Horror Story.
Okay, weil bei Crime Story, ich habe das verglichen mit dem Original und dachte
das meine ich ja, das war ja eine der Rollen, wo ich dachte, wie krass ist die.
Ja, die ist unglaublich.
Ja.
Aber eben, also wirkt halt so unterschätzt aus meiner Perspektive, aber ich... Kann
ja,
halt
selbst den Namen,
ich meine,
mit dem Namen könnte auch kaum einer was anfangen, selbst aus der Filmbubble, wenn du Sarah Paulson sagst.
Das finde ich halt so komisch.
Frag mal Hoffi, wer Sarah Paulson ist, der weiß es nicht.
Weil die gehört für mich zu den Besten, Alter.
Ja, ist sie auch. Die würde ich auch in eine Riga packen mit Olivia Colman und Co. Also, das ist wirklich ganz krasse Schauspielerin.
Mhm.
Die ist definitiv in der Top 10 der Besten. Deswegen, also ich glaube schon, dass da eine Meryl Streep reifen könnte und dass die daraus so.
Naja, ja, du, aber die ist ja jetzt auch schon Mitte, Ende 40, ne? Also,
ja, stimmt schon.
Und deswegen weiß ich nicht, ob es bei ihr einfach, ob die sich sagt, hey, fuck it, das funktioniert für mich auch so, alles gut, ich brauche nicht mehr.
Hm? Ja, möglich.
Oder ob sie gar nicht erst die Möglichkeiten hat, ich weiß es nicht. Aber eben, Sarah Paulson, ich finde es immer wieder jemand, wo ich mir denke, Alter, die müsste so weltbekannt sein, weil die einfach so gut ist.
Ja.
Naja, hier mochte ich sie wieder mal sehr. Blue Jay.
Na, da hat Olli einen Treffer gelandet hier mit dem Film.
Ja, bei mir auf jeden Fall.
Schön.
Und das klang bei dir ja auch so, als hättest du
den auch,
eher
ja.
Gut als schlecht gefunden.
Auf jeden Fall, ich mochte den sehr und war kurzweilig und war emotional und war schön. Ich mochte die Stimmung des ganzen Films, also dieses Melancholische, was sich durchzieht, ist schon mein Ding. Romantic Guess,
siehste?
Wie du schon gesagt hast.
Sehr schön.
Trifft natürlich meinen Nerv.
Ja, habe ich mir gedacht. Ist nur die Frage, wie sehr, weil das ist ja trotzdem ein sehr kleiner Film.
Mhm.
Also ein Zwei-Personen-Stück in Schwarz-Weiß. Eine Stunde 20.
Drei Personen streng genommen, aber ja.
Ja, okay.
Hat er Lee jetzt gesagt.
Klar.
Ja, okay.
So, hast du noch was oder sollen wir Punkte raushauen?
Nee, kannst Punkte raushauen.
Gut, 7,3 auf IMDb, Metascore ist bei 69, Letterboxd 3,8.
Ja, als ich gesehen habe, dass du die 7,5 getroffen hast, die ich dem Film gegeben habe, dachte ich schon, so gut, dann hat sich das Punkteraten verabschiedet.
Das war heute dann eine ziemlich souveräne Nummer, würde ich sagen.
Weil,
fuck, ein einziges Mal einen halben Punkt daneben. Sonst null Runde.
0,5 von dir, ja gut, okay. Da war nicht zu holen.
Ja, weil du hast dich hier um 2 Punkte vertan. Ich bin bei 8,5.
8,5.
Yes,
okay,
sir.
Das ist krass.
2 miese für Guess.
Das wird nochmal meine Gesamtwertung ein bisschen runterziehen.
Mhm. Du bringst es jetzt auf 4,5 miese.
Wow.
Zu 0,5.
Ja, das haben die fleißigen Punkte-Tipper wahrscheinlich mit einkalkuliert, dass ich hier wahrscheinlich im Viererbereich sein kann und Lee natürlich wieder hier knapp an der Null vorbeigeschrammt.
Ja, ach, was soll ich sagen?
Almost doesn't count, kannst du sagen.
Ja,
man. Oder Richter's the Victor oder eine von den anderen 100 Floskeln, die du jedes Mal bringst.
Ich hätte einfach natürlich gerne die Nullrunde gemacht.
Hättest gerne die Nullrunde gemacht.
Ja.
Ja gut, nächstes Mal hast du einen neuen Versuch, aber das wird ein Tick schwerer, weil da sind wir zu dritt.
Oh ja.
Insofern gucken wir mal, wie Schlogger sich schlägt beim Punkteraten.
Mhm. Ja, das ist ja auch immer so komplette Wildcard, ne? Wenn man die Leute so gar nicht kennt, den Filmgeschmack von den Leuten nicht kennt,
das ist es.
Weiß, wie großzügig sind die mit Punkten und so.
Sie bei uns natürlich
nachher
auch.
Nachher ist sie so ein Hakan.
Ich meine, theoretisch könnte sie bei unserer ganzen Episode reinhören, dann könnte sie uns einschätzen.
Ja, falsch. Kannst ja auch schon einfach durch die Liste gucken, ne? Halt so, wer hat das wie bewertet und so.
Ja, aber bei ihr sind wir ein bisschen ins Blaue geraten.
Ja.
Aber interessanter Pick, wie ich finde, was Buddy Double angeht, weil den hat sie sich ausgesucht aus unserem Portfolio.
Ja, finde ich auch.
Und dass sie sich da so ein 80er Jahre Teil raussucht, bin ich mal gespannt, wie der wegkommt.
Ja.
Alright. Dann haben wir noch was.
Kriegt ihr in der nächsten Episode. Nee, von
das kriegt ihr in der nächsten Episode, genau.
Nichts mehr.
Bevor die kommt am Dienstag, dürft ihr am Freitag nochmal die Bewegbe-Bastarde genießen.
Oh ja.
Da hört ihr nochmal Dennis und Dave. Thema weiß ich nicht. Aber ich glaube, Erik ist am Start.
Ja, die haben Erik zu Gast.
Insofern, schöne Dreier-Kombo hier. Unser Ex-Azubi und unser aktueller Azubi in einer Episode. Perfekt.
Jetzt ist er auch schon ein Azubi oder was? Ich dachte eben, war er noch Praktikant.
Ach so, nee. Entschuldigung, hab mich versprochen. Bist Praktikant, mach dir keine Hoffnung.
Aber Dennis kann ihm ja gute Tipps geben. Wie man hier schnell und souverän aufsteigt.
Wie man sich verpisst einfach. Ja, das kann er.
Das
Polnischen
kann er.
Machen.
Mhm.
Hat er schon ein paar Mal auch im Kino bewiesen, dass er das sehr gut drauf hat.
Alright, ja, das gibt's dann demnächst. Das war's jetzt erstmal für die 392. Und ich würde sagen, wir sind raus.
So machen wir's.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye.
Bewegt Bild-Banausen.